Querfunk.
Mit Jerome Brunel, außerdem mit dabei Ralf Bogi Bogisch aus Kornwestheim. Servus.
Grüße Gott.
Und Markus Henkel aus Heilbronn. Hallo.
Wunderschönen guten Abend.
So, wir melden uns ein bisschen früher als gewohnt. Eigentlich wären wir jetzt noch gar nicht dran gewesen, aber wir machen eine kleine Sondersendung, zu der wir eigentlich mehr Leute erwartet haben, müssen wir ganz ehrlich sagen. Eigentlich sollte noch Chris Hieber dabei sein von iPhone.de, der hat aber leider keine Zeit. Und von Joshua's Dream sollte noch der Mike dabei sein, Mike Habermeyer. Der hatte eigentlich auch zugesagt, allerdings klemmt's gerade bei einem Kunden und er konnte dann doch nicht da sein. Trotzdem schönen Gruß an die beiden. Mit dabei sind aber, wie gesagt, der Bogi und der Max. Und das Thema, das wir heute machen möchten und deswegen melden wir uns auch so früh, ist die Keynote von Apple. Da war ja ganz, ganz große Erwartungen geschürt worden. Gleich erstmal die erste Frage an euch beide. Wurden eure Erwartungen erfüllt oder seid ihr enttäuscht? Ganz kurz. Wir schlüsseln das dann noch auf, aber so ganz kurz mal.
Also ich bin enttäuscht. Meiner Meinung nach war es die schlechteste Keynote inhaltlich, die ich bis jetzt erleben durfte.
Max?
Meine Erwartungen wurden voll erfüllt, weil ich hatte keine allzu hohen.
Gut, dann haben wir ja eine gute Diskussionsgrundlage. Erstes Problem, was ich mit dieser Keynote hatte, war der Livestream. Ich wollte mir das gemütlich über Apple TV anschauen und saß dann die ganze Zeit vor diesem Apple TV und hab Knöpfchen gedrückt, nämlich so ungefähr alle 10 Sekunden, um den Stream neu zu starten, weil ich ständig rausflog mit einer Fehlermeldung. Also ich habe das immer nur abgehackt gesehen. Ich habe es mir dann heute, also am nächsten Tag, nochmal als Podcast angeschaut, in Ruhe. Aber der Livestream war eine einzige Katastrophe.
Ja, hättest du mal einen Chromecast genommen.
So, da kommen wir zum Problem, darauf läuft es nämlich nicht, weil Apple für den Livestream Safari-App-Version, was weiß ich, und ein Apple-Gerät vorausgesetzt hatte. Ich hatte allerdings auch die gleichen Probleme, Apple TV lief es nicht, auch auf dem Browser, am Laptop lief es genauso wenig. Dann bekam ich aber von einem Freund den Tipp, guck doch mal auf n24.de, die haben das Ding nämlich live übertragen, zwar in einer echt schlechten Qualität, wie YouTube vor, was weiß ich, 5 Jahren, aber immerhin konnte man mit so einem leichten Versatz von 2, 3, 4 Minuten dann doch inhaltlich folgen.
Also hat wenigstens funktioniert.
Das heißt, wenn die ersten in Cupertino schon übers Tor gejubelt haben, dann hat man 4 Minuten später auch mitgeredet. Ah, ein iPhone!
So ungefähr, genau. So wie in guten alten Zeiten, der eine guckt auf analog die WM und der andere auf digital und der Analoge darf sich früher freuen.
Also es war auf jeden Fall super peinlich, was sich da Apple da gestern mit dem Livestream geleistet hat. Teilweise habe ich dann, da hat sich dann meine Frau gefreut, weil die ist Chinesin, habe ich dann einen Livestream bekommen mit einer chinesischen Übersetzung dabei. Ja.
Das war die ganze Zeit zugeschaltet. Das hat mich tierisch genervt, weil ich habe verzweifelt versucht, diesen Simultan-Dolmetscher auszuschalten. Es ging nicht.
Nee, ging nicht. Und wenn ich den Stream nach 10 Sekunden wieder neu starten musste, dann war es mal weg. Beim nächsten Mal wieder da. Also es war echt nervig. Und dann habe ich auch ab und zu Schleifen bekommen, also so 10 Sekunden Schleifen, dass also 10 Sekunden immer wieder neu abgespielt worden sind. Also es war echt eine absolute Katastrophe und echt peinlich, weil es war ja nicht absehbar, dass da jetzt viele da zuschauen und zuhören wollen, ne?
Ich habe irgendwo gelesen, man munkelt, der Livestream wurde mit einem neuen iPhone 6.
Okay, das lässt Böses erahnen. Gut, ich würde sagen, wir gehen durch diese Pressekonferenz von Apple oder durch diese Keynote einfach chronologisch. Und da gab es schon am Anfang die erste Überraschung. Normalerweise war es ja immer so, dass bei Keynotes erstmal erzählt worden ist, wie toll Apple ist und die neuesten Zahlen. Und ja, was sie alles geleistet haben und wie toll sie sind und Lob, 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 neuesten Quartalszahlen oder keine Ahnung, diesmal überhaupt nicht, sondern es ging dann sehr schnell zur Sache, was dann bei mir dazu geführt hat, dass ich mir gedacht habe, okay, da scheint doch einiges noch zu kommen, weil die haben offensichtlich wenig Zeit. Und dann kam auch genau das, was man so erwartet hat. Und das ist, finde ich, ein bisschen schade. Also früher war es so, du hast dir eine Keynote angeguckt und hast dich gefreut, weil es gab lauter Überraschungen. Man wusste vieles nicht vorher. Heute weiß man im Grunde alles schon vorher.
Zum einen das, zum anderen, was jetzt den Ablauf der Keynote angeht. Ich habe auch damit gerechnet, dass sie die übliche Selbstbeweihräucherung abfeiern, wie viele Downloads und amazing Apps und bla bla bla. Deswegen war ich erstmal verwundert, dass es direkt mit dem iPhone losging. Da habe ich aber genau genauso wie du habe ich gedacht, naja, wenn die das iPhone jetzt gleich rauskloppen, wer weiß, was da noch kommt. Aber letztendlich war die ganze Veranstaltung eine reine iPhone-Geschichte, von der ich an sich etwas enttäuscht war. Und dann kam mir noch die lustige Uhr.
iPhones, absolut nicht überraschend. Genau das, was man erwartet hatte im Grunde. Also ein iPhone 6. Was vielleicht überraschend war, war der Name des größeren iPhones, nämlich 6 Plus. Weiß nicht, ob das geschickt ist, dieser Name. Kann man drüber streiten. Und neu bei diesen iPhones war unter anderem, es gibt jetzt nicht mehr ein Retina-Display, sondern ein Retina HD. Das bedeutet konkret 38% mehr Pixel beim Kleinen und 185% mehr Pixel beim Großen. Auflösung beim Kleinen 1334 x 750 und beim Großen 1920 x 1080. Eine Überraschung dann doch, kein Saphirglas. Damit hatten viele gerechnet.
Vielleicht war das Saphirglas gerade aus in China.
Naja, die haben ja eigentlich eine Produktion, sind sie zumindest gerade am Aufbauen. Und deswegen hatte man eigentlich damit gerechnet, dass da diesmal Saphirglas kommt, ist aber nicht. Was aber nicht unbedingt schlecht sein muss, denn es soll ja auch auch relativ brüchig sein, wenn auch sehr hart.
Ist ja, das jetzt ja ein Gegensatz? Es hat ja alles Vor- und Nachteile, nicht? Ja. So. Nein, es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme das so mit Gleichmut, weil ich denke, man früher hing ich da auch eher so dran, aber mittlerweile muss ich sagen, mir ist das echt völlig Wumpe, ob das Saphirglas ist oder sonst was, weil das klingt alles auf dem Papier total super, aber ehrlich gesagt klang auch schon alles, was sie uns über Gorillaglas erzählt haben, total super. Mhm. Gorillaglas verwendet mittlerweile jeder Hersteller und seine Großmutter auch und ehrlich gesagt, wir kleben immer noch Schutzfolien auf die Scheiße. Also von daher denke ich mir
ich
irgendwie...
Ich nicht.
Ja.
Ich auch nicht.
Ihr zwei Rebellen, ihr. Ich möchte nur mal daran erinnern, dass da draußen eine ganze Industrie an Schutzfolien herstellt. Gewachsen ist. Also es mag sicherlich sein, dass viele dieser Features auf dem Papier ganz aufregend klingen. Fakt ist aber, mein Erlebnis mit Smartphones hat sich in den letzten Jahren nicht sehr verändert. Und wenn, frage ich mich manchmal, war es zum Besseren? Also von daher bin ich nicht ganz so excited über, kommt jetzt das Saphirglas oder nicht? Oder huch, da ist ja gar kein Saphirglas drauf. Oder meinetwegen auch ein anderes Feature, wie zum Beispiel huch, der tolle, was war's? Der die besseren Fotos macht, ist irgendwie der Sensor nur im 6 Plus drin und im 6er nicht, im normalen. Und auch der Akku hält im 6 Plus länger als im normalen 6er. Das sind so kleine Unterschiede, wo ich dann sage, jo, das lässt mich alles relativ kalt.
Hm. Was mir auch aufgefallen ist, euch wahrscheinlich auch, die iPhones werden immer dünner. Also das bisherige hat 7,6 Millimeter und das iPhone 6 Plus, das dünnste, hat 7,1 Millimeter Durchmesser. Ja, also die werden immer dünner. Und ich frage mich, muss das sein? Ich freue mich natürlich, wenn ein iPhone dünner wird, einerseits. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich hätte es lieber ein bisschen dicker und mit mehr Akku. Also pack doch da ein bisschen mehr Akku rein, macht es von mir aus ein bisschen dicker.
Genau das ist einer meiner größten Kritikpunkte, weil jetzt im Vergleich zu den Android-Geräten, ich meine, Smartphones sind, was Akku-Laufzeit angeht, sind sie alle scheiße. Machen wir uns nichts vor. Ich als iPhone-Nutzer, mich nervt das mit dem iPhone, weil wenn du bestimmte Apps nutzt, sei es jetzt mal Twitter oder WhatsApp oder auch genauso Facebook, diese ganzen Social Media oder Kommunikations-Apps, die saugen dermaßen am Akku, dass du einfach mit einer Ladung einen ganzen Tag gar nicht mehr auskommst. Und das kann meiner Meinung nach einfach nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass ich alle 5-6 Stunden irgendwie an eine Steckdose rennen muss. Gut, wenn man diese Apps jetzt nicht nutzt, dann kommt man schon auch mal über einen Tag. Aber ich meine, wenn das Ding nur als Briefbeschwerer auf dem Schreibtisch liegt, dann brauche ich es eigentlich auch nicht. Also für die Nutzung wird nach wie vor nicht gesorgt. Und diese Akkulaufzeiten, die sie in diesem Chart gezeigt haben, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber die sind ja lächerlich. Also ich habe das iPhone 5S und bei dem Ding kenne ich ungefähr aus meiner Nutzung, habe ich ein Gefühl für die Dauer, bis ich wieder an die Steckdose muss. Das iPhone 6 ist geringfügig, hält geringfügig länger, wobei ich sage, mit Sicherheit wird es genauso schnell leer sein. Scheiß auf dieses Chart, weil die Messwerte sind alle unter Optimalbedingungen und die habe ich einfach im Alltag nicht. Und auch beim 6 Plus befürchte ich, dass diese Angaben, die sie da gemacht haben, auch nicht in der Realität umsetzbar sind, weil größeres Display braucht wieder mehr Saft. Das heißt, du baust einen größeren Akku ein, der wird aber vom größeren Display auch gleich wieder komplett auf Null gebracht. Und da gebe ich dir wieder vollkommen recht, das Ding muss nicht dünner werden. Also mit der Dicke bin ich vollkommen zufrieden. Im Gegenteil, von mir aus kann das auch wieder so dick sein wie das iPhone 4. Oh Gott, ich rebell. Aber dafür halt ein ordentlicher Akku drin.
Ja. Also ich sag mal, diese Smartphones, die wir heute haben, und da ist ja Apple nun mal einer der größten Anbieter, die führen den Begriff Mobiltelefon ad absurdum, wenn man ständig an einem Kabel hängt. Also das Schnurlustelefon wurde ja schon vor langer Zeit erfunden und ehrlich gesagt hält jedes andere Telefon, nimmt man mal die Smartphones aus, länger als das, was wir heute an Touch-Boliden da mit uns rumtragen. Gut, man will den Dingern zugestehen, es sind ja kleine Computer, kleine Rechner, die können ja auch viel mehr und alles. Aber im Endeffekt nervt das halt unglaublich, wenn Angry Birds 2 Stunden lang super läuft, danach der Akku alle ist und wenn man telefonieren will, ist Feierabend. Man muss jetzt nur nicht Angry Birds spielen, aber Fakt ist, selbst bei ganz normalem Betrieb, die aktualisieren sich halt nur mal im Hintergrund und ziehen sich irgendwelche Updates und dafür sind sie nun mal da. Ich meine, das kann ich auch mit einem Nokia 3110 keine Updates ziehen, aber dafür kann ich länger telefonieren und das meistens auch noch in einer besseren Qualität. Also man muss sagen, so mittlerweile wäre eine echte Überraschung, wenn mal ein Hersteller kommt und sagt, wisst ihr was, wir haben es uns verkniffen, das Ding 0,2 Millimeter kleiner zu machen, dünner zu machen, aber dafür haben wir einen fetten Akku eingebaut, der hält euch 3 Tage. Ich glaube, dieses Telefon wird jeder kaufen und das bei 3 Tagen Laufzeit.
Es gibt eine meiner Meinung nach wirklich großartige Innovation bei den Android-Geräten. Da, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, welches Modell das war. Ich glaube, es ist das S5 von Samsung.
Kann sein, ja.
S5. Da kannst du in eine Art Stromsparmodus oder wie das Ding auch immer heißt, umschalten. Das heißt, wenn dein Akku irgendwie runtergeht auf 20% oder so, dann kannst du auf diesen Stromsparmodus schalten. Dann, keine Ahnung, das Display wird etwas dunkler, von mir aus auch schwarz-weiß, aber du hast dann plötzlich wieder 70% Akku, weil das eben einfach diese ganzen Stromfresser ausschaltet.
Ich möchte mich an dieser Stelle als Android-Benutzer outen.
Was?
Und ich muss sagen, mein Telefon hat das ja auch. Das ist ein Sony Xperia Z1 Kompakt. Und das kann das auch. Du kannst dann festlegen, was er darf und was er nicht darf. Aber zum Beispiel schaltet er dann dieses, ich aktualisiere mal im Hintergrund alle Apps immer ständig schön mit Push und so. Das zieht halt Akku. Das schaltet er dann ab. Das Display wird dunkler. Er macht kürzere Displayzeiten, dass er dann sich gleich wieder abschaltet, wenn du es nicht mehr benutzt und so. Und dann hast du aber wenigstens noch einen Akku, mit dem du telefonieren kannst. Was ja dann meist doch der Grund ist, warum man ein Telefon mit sich herumträgt.
Ja, dieses Power-Management, das bietet mir Apple mit dem iOS überhaupt nicht in der Form an. Es sei denn, ich gehe wirklich hin und mache alles manuell, aber dann bin ich so lange damit beschäftigt,
dann ist der Akku alles auszuschalten,
dann ist der Akku auch wieder leer. Und telefoniert habe ich immer noch nicht.
Der Durchmesser ist das eine Ding. Das andere ist ja, wie groß das Handy ist. Bisher war das iPhone 5S 4 Zoll groß. Das neue 6 hat jetzt 4 Zoll und 7, also 4,7 und das große, das 6 Plus, 5,5 Zoll. Also das sind jetzt schon fast wieder Phablets. Es war ja heftig umstritten im Vorfeld, ob die User von Apple-Produkten überhaupt größere iPhones wollen, weil man einfach gesagt hat, gerade auch Steve Jobs, ich möchte, dass man mit einer Hand das bedienen kann, also mit einem Daumen da drüber gehen kann und gut ist. Auf der anderen Seite ist es aber halt so gewesen, dass gerade die Android-Geräte immer größer wurden und auch sehr erfolgreich damit sind und sich Apple wahrscheinlich einfach vor diesem Trend zu immer größeren Handys nicht mehr verschließen konnte. Was mich wundert ist, ich hätte erwartet, ein 4-Zoll-Gerät und ein 5,5-Zoll-Gerät, dann hätten diejenigen, die weiterhin ein kleines Gerät wollen, ein kleines Gerät gehabt und diejenigen, die ein großes wollen, ein großes. Man hat sich für ein 4,7 Zoll entschieden, was dann doch deutlich größer ist, wenn man das sich anschaut, als ein 5S zum Beispiel. Was haltet ihr von diesen großen iPhones?
Also du hast Steve Jobs schon angesprochen. Er hat sich geweigert, diesen Trend, den ja vor allem meines Wissens Samsung vorangetrieben hat, den auch bei Apple umzusetzen, was ich absolut genial fand, weil ich hasse diese Riesendinger. Weil ganz ehrlich, wenn ich etwas in der Größe eines Tischtennisschlägers haben möchte, dann kaufe ich mir einen Tischtennisschläger und kein Smartphone. Ich möchte das Ding einfach bei mir tragen können. Ich bin selbst jetzt ein Hosentaschen- oder Jackentaschenträger.
Links und oder rechts?
Ich habe es tatsächlich immer links.
Also Linksträger.
Ja, Ich bin Smartphone-Linksträger, ich oute mich jetzt hiermit. Worauf wollte ich raus? Nein, ich werde mich trotzdem weigern, mir eine Horst-Schlemmer-like Männerhandtasche zuzulegen, nur weil mein Smartphone zu groß ist und ich mich nicht in Baggy-Pants draußen zeigen.
Ich wollte gerade sagen, man, kaufst du Baggy-Pants, hast du wunderbar Platz für große, große iPhone.
Ich habe Leute schon mit einem iPad Mini in der Gesäßtasche der Baggy Pants gesehen und dachte mir, oh mein Gott.
Das sieht vor allem bestimmt lustig aus, wenn es die Dinger noch weiter runterzieht, als die eh schon auf 7:30 hängen. Das finde ich wirklich klasse.
Oder wenn sie sich aus Versehen draufsetzen.
Also ich muss, ich stimme Ralf da völlig zu. Ich finde diesen Trend schwachsinnig. Ich fand ihn schon bei den Android-Smartphones schwachsinnig. Und ehrlich gesagt, ich bin ja Android-Benutzer, aber ich bin gar kein Fan von diesen Samsung-Teilen, die halt auch genau das eigentlich losgetreten haben, dass sie immer größer wurden. Ich habe dann jetzt mal geschaut, ich bräuchte ein neues Handy, warte ich auf 6er, hole ich mir ein 5S, was mache ich denn? Und im Endeffekt bin ich mit voller Absicht bei diesem Xperia Z1 Kompakt gelandet, weil es nämlich tatsächlich die ganzen Features des Z1 von Sony Ericsson bietet, aber in einer kleineren Größe und zwar fast genau in der gleichen Größe wie das 5S. Und dann habe ich mir gedacht, das ist genau das, was ich noch so mit dem Daumen bedienen kann, ohne irgendwie eine Sehnscheidenentzündung zu bekommen. Und da hat Steve Jobs auch absolut recht gehabt. Und das Problem, was ich jetzt sehe, ist, früher hat Steve gesagt, das ist Fakt und dann war das Fakt und Feierabend. Da wurde nicht mehr drüber diskutiert. Wenn Steve gesprochen hatte, war Amen und gut ist. Und jetzt mittlerweile, nichts gegen Tim Cook, aber scheint mir der Konzern die Ausrichtung zu nehmen, die Android-Jungs haben voll den Erfolg mit riesengroßen Phablets. Komm, lass uns auch welche machen. Das heißt, es wird gar nicht mehr drüber nachgedacht, was eigentlich der zusätzliche Nutzen eines Riesenhandys sein sollte, außer dass man natürlich mehr Bildschirmfläche hat. Die hat man aber ehrlich gesagt mit einem iPad auch. Und das will ich ja auch nicht zum Telefonieren nehmen. Also Steve Jobs hat sich was dabei gedacht, hat daraus quasi so ein Dogma abgeleitet. Da hat sich dann aber auch jeder dran gehalten. Und jetzt wird der Android-Welt hinterher gehechelt und das dann aber auch für gut erklärt. Also die Zeit, als Apple einen Standard gesetzt hat und gesagt hat, so Freunde, so ist es, Ansage, Schicht, das ist vorbei.
Und was auch noch hinzukommt, was ich zu diesem Thema, die machen sich lächerlich. Ich habe jetzt nur diese Bilder auf der Keynote gesehen. Beim 6 Plus habe ich, obwohl das Display 1,5 Zoll größer ist als das vom 5S, das Display zeigt trotzdem nur 4 Icons in einer Reihe und 5 Reihen an. Wozu habe ich ein größeres Display, wenn es mir nicht mehr anzeigt? Bloß, dass die Icons größer sind?
Das hat einen ganz einfachen Grund. Die arbeiten ja immer mit einem strengen oder mit dem gleichen Raster bei diesen iOS-Geräten. Das heißt, es wird nicht wie bei Android skaliert, sondern du hast halt quasi fest vorgegeben und deswegen haben die am Anfang auch, als sie Retina erfunden haben, soweit ich weiß, jetzt könnte Mike da sein oder Chris, die mich korrigieren könnten, die haben, glaube ich, die Zahl der Pixel einfach nur verdoppelt. Dadurch war quasi jedes Element einfach nur doppelt so groß. Also die konnten die Teile einfach mal 2 nehmen, dann hat alles wieder gepasst. Aber das Schema an sich hat gepasst und dieses Raster haben sie jetzt auch beibehalten. Es ist ein größerer Abstand zwischen den Icons, aber ich sehe es genau wie du. Was nützt mir so ein Display, wenn ich die gleichen Icons unterbringe?
Naja, es nützt halt da insofern, jetzt uns direkt nicht, aber es hilft natürlich den Programmierern, weil die ihre Apps dann einfacher programmieren können und weil das einfach nicht so ein Döns ist wie bei Android, wo man 1000 verschiedene Geräte hat und dann die alle anpassen muss.
Insofern, ja, aber ganz ehrlich, mir als Benutzer sind doch die Entwickler Pups egal. Ich meine, welche Arbeit, Benutzer, welche, ja, Mühe, Apple, welche Mühe, welche Mühe. Ja, ja, klar, natürlich, aber mir als Benutzer, und ich muss den Mist kaufen. Ja, ja, also,
und zwar viel Geld.
Warum muss ich Verständnis dafür haben, dass die jetzt leichter ihre Sachen anpassen können? Außerdem zum Thema, Apple passt immer schön die Betriebssysteme an. Ich möchte nur mal betonen, dass mein iPad 1, was ich immer noch hege und pflege, seit ziemlich langer Zeit jetzt mittlerweile schon Elektronikschrott ist, weil sie es nämlich schon seit 1,5 Jahren oder 2 Jahren nicht mehr mit Updates versorgen. Das heißt, das Gerät war zu dem Zeitpunkt ungefähr 3 Jahre alt und dann hieß es, okay, wir machen den Sprung auf 6, den konnte ich nicht mehr mitmachen, weil halt das iPad 1 keine Kamera hat und auch nicht die Rechenleistung. Also so richtig lange hat man auch nichts von dieser wir pflegen alle Geräte mit Updates-Politik.
Aber da ist Android noch schlimmer, weil
bei Android
sind nämlich diese Update-Zyklen, ich weiß nicht, wie schnell oder langsam die sind im Vergleich zu iOS, aber dass das Gerät nicht mehr updatebar ist, ist bei Android noch viel schlimmer. Also ich hatte mein iPhone 4, das lief, lass mich nicht lügen, da konnte ich iOS 6 noch installieren. Bei 7 bin ich mir nicht sicher, aber das habe ich mir verkniffen, weil es mit 6 schon recht lahmarschig war.
7 wäre gegangen.
Okay, also das 4 ohne S hatte ich vorher.
Ja, ja.
So, da hätte ich noch auf iOS 7 gehen können, auch wenn es nichts bringt, weil es einfach zu lahmarschig ist. Aber bei einem damals 2,5 Jahre alten Android-Gerät, da hätte ich schon nicht mehr das Android-Version 4.0 installieren können. Also ein Samsung Galaxy S2 zum Beispiel, das hat meine Schwester oder hatte meine Schwester, das hing noch auf Android-Version 2. irgendwas, weil es nicht mehr updatebar war.
Ja gut, bei Android muss man auch sagen, liegt es einfach daran, also Samsung interessiert sich grundsätzlich nicht mehr für seine Produkte, wenn sie verkauft sind. Das heißt, wenn du ein Samsung-Gerät gekauft hast, bist du dem Konzern scheißegal, gelinde gesagt, weil die pflegen das nicht mehr. Und dann ist natürlich auch so, dass diese Softwarelandschaft viel weiter zersplittert ist, weil du hast halt dieses Grund-Android und dann baut jeder nochmal seine optische Oberfläche drauf. Dieses Problem hat natürlich Apple nicht, weil die sind immer Hersteller des Grundbetriebssystems und der Oberfläche. Das ist bei denen so verzahnt, den Stress haben sie nicht. Demzufolge war ich natürlich trotzdem enttäuscht, weil für mich ist natürlich ein schwacher Trost, wenn ich sage, bei Android ist noch schlimmer und ich habe kein Android-Tablet gekauft, sondern ein Apple-Tablet und die machen genau das, nämlich, klar, verstehe ich auch, es ist halt nur mal ein altes, es war das erste Gerät, aber das wird mir auch eine Lehre sein, ich werde nie wieder ein erstes Gerät von Apple kaufen, weil sie die als erstes nämlich auch fallen lassen, weil sie sagen, ah, okay, wir haben was gelernt, vielleicht wäre eine Kamera in einem Tablet doch ganz nett. Ja, okay, also dann machen wir eine rein und die alten schauen halt in die Röhre, fertig. Das nervt schon so ein bisschen, weil jetzt natürlich mittlerweile auch alle Apps nur noch mit neuen iOS-Versionen laufen. Also mein Tablet ist jetzt echt hier ein besserer Videoplayer. Das war es aber auch.
Ja, aber du kannst natürlich auch nicht erwarten, dass ein Gerät jahrelang noch gepflegt wird. Also
naja, wenn eine Firma damit explizit, ja, aber wenn eine Firma explizit damit wirbt und dann heißt es auch immer, auch seitens von Fanboys, ja, aber das hält ja auch viel länger als bei Android. Und dann tut es genau das nicht. Dann sage ich mir halt, dann ist ja dieses Argument irgendwie obsolet. Dann stehe ich ja da und denke mir, super, ich habe ein Stückchen Alu hier, mit dem kann ich noch nichts mehr anfangen, weil die Firma das nicht gemacht hat, was sie versprochen hat, nämlich länger ihre Hardware pflegen. Ist auch egal, weil das Thema ist ja rum, aber ich bin dann auch nicht mehr so ganz feucht im Höschen, wenn dann was Neues rauskommt von Apple, weil ich mir dann denke, hahaha, das ist der Elektronik-Schrott von morgen, mal sehen, wie lange sie dafür Updates liefern.
Also ich habe ja ein iPhone 1 noch, das originale erste, ja, habe ich ja noch und das funktioniert auch noch und ich habe natürlich das Problem, das kannst du jetzt kaum noch im Alltag benutzen, deswegen wollte ich das als Uhr benutzen für nachts mit Wecker.
Süß.
Ja, und dann dachte ich mir, okay, dann suchst du dir eine App, installierst die und dann hast du das. Es gibt ja 1000 Uhren-Apps, ja, also mindestens 1000.
Aber nicht für iOS 1.
Aber nicht für, ich weiß nicht, was da jetzt für eine Version draufläuft, aber ich habe echt eine Stunde lang gesucht, bis ich endlich eine App gefunden habe, die sich hat installieren lassen. Und ich denke mir halt, hey, das ist nur eine Uhr. Da brauchst du kein iOS, schieß mich tot, ja, das ist nur eine Uhr, mehr nicht. Einfach nur eine Uhr mit Wecker, und die ich nachts sehen kann, ja, wenn ich dann aus meinen schönen Träumen erwache. Nein, gab's einfach nicht, beziehungsweise ich habe echt lange gesucht. Trotzdem, also die Update-Politik von Apple ist mir deutlich sympathischer, als das der Fall ist bei Android. Das ist also, teilweise kriegst du überhaupt kein Update, sobald du das Gerät gekauft hast. Teilweise wird das verlangsamt durch die Provider, die dazwischen sitzen, oder durch Brandings, was weiß ich. Das finde ich viel, viel schlimmer. Und ich meine, das iPhone 4S bekommt jetzt wieder ein Update. Also es ist immer noch dabei.
Nee, iPhone 4S ist, achso, doch. 4S ist für 8 noch.
4S
8
noch. Kriegt noch, ja, okay. 8.
Aber also das wird dementsprechend lahm laufen.
Also das sagt man immer, dass es lahm läuft. Ich finde nicht. Also ich habe das 3GS davor gehabt. Das lief dann auch. Ich weiß nicht mehr unter welchem Betriebssystem, aber ich habe alle drauf installiert und ich fand das trotzdem nicht langsamer als am Anfang.
Also ich habe einen riesen Unterschied beim iPhone 4 ohne S gemerkt, als ich von iOS 5 auf 6 abgedatet habe. Das 6er war einfach sehr ärgerlich, sagen wir es mal so. Aber ich habe da nichts mehr dran geändert, weil ich kurz davor war, mir ein neues zu holen. Deswegen hatte sich das für mich dann erledigt. Was ich aber sagen wollte zu der Update-Politik, bei den Tablets Da bin ich doch sehr auf Macs Seite, weil das finde ich in der Richtung beim Tablet nicht in Ordnung, sondern den kaufst du dir einmal und nutzt es deutlich länger als ein Handy. Ein Handy kauft sich Otto Normalverbraucher mit der Vertragsverlängerung oder mit dem Neuabschluss alle 2 Jahre. Wenn da das Betriebssystem nach 3 oder 4 Jahren nicht mehr abgedatet wird, ist es den meisten, mag sein, dass es bei dir oder bei dir jetzt nicht so ist, aber den meisten Nutzern ist das relativ wurscht, weil die haben dann eh das Neue und dann ist egal, was mit dem Alten ist. Das kriegt dann Mutti oder die kleine Schwester oder wie auch immer. Aber beim Tablet, das kaufe ich mir nicht mit dem 24-Monats-Vertrag, das kaufe ich mir außer der Reihe. Und wenn das nach 3 Jahren irgendwie kein Update mehr kriegt, dann finde ich das schon ärgerlicher, zumal die Dinger ja auch teurer sind als die Handys.
Also ehrlich gesagt, mich hat das ja über 700 € gekostet oder so. Um die 700 € wären also in deutschen Eiermark ungefähr 1400. Und wenn du dann rechnest, wofür hast du früher 1400 Mark ausgegeben? Das hat schon einen
gebrauchten Golf 1.
Zum Beispiel. Und das hat schon ein bisschen länger halten sollen als 3 Jahre, was dann nach 3 Jahren im Grunde genommen besserer Elektronikschrott ist. Und jetzt finde ich halt mittlerweile eine Firma, die halt im Jahrestag die Geräte raushaut, die sich jetzt aber ja auch nicht weltbewegend voneinander unterscheiden. Ich meine, sind wir mal ehrlich, das große Wirkprinzip des iPads oder des iOS-Betriebssystems hat sich jetzt in den letzten 3-4 Jahren nicht sensationell verändert. Wir haben vor einem Jahr gesehen, wie sie die Optik ein bisschen überarbeitet haben. Es sind ein paar neue Funktionen dazugekommen. Jo, du hast mal hier einen Sensor, mal da noch eine Funktion. Aber es ist nicht so, als ob du sagst, das ist ja ein völlig neues Gerät. Das eröffnet mir ja völlig neue Welten. Und von daher hätte ich irgendwie so den Anspruch, dass ich sage, wenn ich für irgendwas 700 € ausgebe, nehmen wir mal an, ich hätte eine Digitalkamera gekauft für das Geld oder ein Objektiv oder irgendein anderes Hobby, dann gehe ich davon aus, dass ich da länger was davon habe als 3 Jahre und danach kann ich es im Grunde genommen in die Vitrine stellen.
Also ich bin ja so ein kleiner Nerd und kaufe mir gern irgendwelchen elektronischen Schnickschnack und irgendwelche Spielsachen und ganz ehrlich, von Digitalkamera über Objektive, was weiß ich, Blu-ray-Player, Laptop, Desktop-PC oder iMac, was auch immer, die unnötigste Anschaffung, die ich jemals in meinem Leben getätigt habe, war das iPad. Weil von dem Anfangshype, den ich da selbst natürlich auch verspürt habe, und ich habe ein iPad 4, also mit diesem Retina und Lightning und bla bla bla, also relativ aktuelles Gerät, ich nutze es einfach nicht mehr in der Form, wie ich es am Anfang, einfach weil ich es geil fand, gemacht habe. Und wenn du mich jetzt fragst, ich würde mir keins mehr kaufen. Weil ich kann damit keine wirklichen Arbeiten erledigen, wie jetzt mit dem Laptop, also oder nicht so komfortabel wie mit dem Laptop, den ich ja auch noch rumliegen habe. Das war mein erstes Apple-Gerät, ein Laptop. Wenn ich irgendwann ein Word-Dokument oder sonst was nutzen will, das ist am iPad einfach meiner Meinung nach deutlich unkomfortabler als an einem Laptop. Nicht das angucken, sondern wenn ich wirklich was tippen, was schreiben will oder eine Excel-Tabelle und so weiter, geht gar nicht. Und ganz ehrlich, um irgendwelche YouTube-Videos auf einem größeren Display zu gucken als auf dem iPhone oder auf irgendeinem anderen Smartphone, dafür sind 700 € natürlich viel zu teuer.
Also da unterscheide ich mich dann doch sehr stark von dir. Also ich nutze das iPad sehr intensiv, neben dem Fernsehen schauen und so weiter. Also ich surfe gern mit dem Ding, meine Mails checke ich damit und so weiter. Wo mir das iPhone 5S, was ich habe, neben dem iPad Air, mir oft einfach zu klein war, muss ich ganz ehrlich sagen. Also um im Internet zu surfen, das geht zwar alles wunderbar, aber ich mache es dann doch lieber auf dem iPad und das nutze ich dann doch sehr intensiv. Daraus hörst du schon so ein bisschen raus, dass ich gar nicht so unglücklich bin, dass die iPhones größer werden. Weil wenn man das iPad Air und das iPhone beide gleichzeitig hat, dann entscheide ich mich immer für das iPad Air, weil es einfach größer ist und da für mich einfach deutlich angenehmer.
Ich bin ja mittlerweile da zu der Erkenntnis gekommen, dass ich mir gedacht habe, die ideale Kombination wäre eigentlich ein ganz normales altes Nokia-Telefon, was ungefähr 3 Wochen Standby-Zeit hat, und ein Tablet. Weil, wenn du was angucken willst, zoomen willst, was lesen willst, irgendwas touchen willst, dann ist, finde ich, auch ein ganz normales Touchscreen-Handy im 5S-Format oder auch im Android-Format, die meisten, auch die größeren, auch 5,5 Zoll, immer zu klein. Ein richtiges Tablet, da siehst du schon was, das geht schon in Richtung Notebook. Da kann man was erkennen, das ist groß, man kann was zoomen, man kann Details schön raussuchen. Die Dinger, hey, ich meine jetzt hier die 9 mit Retina und so, die 4er, was du hast, Ralf, ey, super, ganz tolle Tablets. Und zum reinen Telefonieren sind Smartphones eigentlich Mist, weil die gehen immer ins 3G-Netz. Das 3G-Netz ist meistens irgendwo so ein bisschen halblebig und nicht richtig gut ausgebaut. Da wärst du ja mit einer reinen GSM-Telefonie deutlich besser bedient, also mit dem alten Nokia. Und zum reinen Telefonieren reicht ein Nokia. Und alles, was du touchen musst und willst, Mails lesen, abends Fernsehprogramm checken, YouTube-Videos, das kannst du dann auf dem Tablet machen. Also das wäre so eine Traumkombi für mich. Und der Trend geht aber jetzt eher dahin, die Telefone noch größer zu machen, sodass man sie gar nicht mehr in die Tasche bekommt. Und die Tablets immer kleiner. Also irgendwie, dieser Trend ist genau das Gegenteil von dem, was ich denke, was irgendwie sinnvoll wäre. Weil du hast dann irgendwie so ein Riesenteil am Ohr klemmen, Fettflecken vom Ohr auf einem Display so groß wie mein Fernseher. Richtig gut bedienen kannst du es immer noch nicht, weil 5,5 Zoll ist halt immer noch kein Notebook. Die ganzen Fettfinger, die ich da drauf verteile, um mal auf so einer virtuellen Tastatur zu tippen, das ist echt immer noch eine Zumutung. Also da macht auch so ein halbes Inch nichts mehr aus.
Die Telefonfunktion ist im Grunde das, was ich am wenigsten benutze beim iPhone, by the way. Ich würde gerne nochmal auf das aktuelle Modell kommen. Also A8-Chip war erwartet worden, M8-Chip war auch erwartet worden. Auch das Barometer, das eingebaut ist jetzt ab sofort, war auch erwartet worden, auch nichts Neues. Braucht man ein Barometer? Jein, man muss es nicht unbedingt haben. Ich freue mich ein bisschen drüber als Sportpilot. Ja, da kann ich das vielleicht gebrauchen.
Wie zuverlässig wird es funktionieren?
Das ist eben die Frage. Ja, also wie zuverlässig ist das? Nö, aber um einfach nach dem Flug zu sehen, okay, wie hoch warst du denn da und wie schnell bist du gesunken und so, das kann ganz interessant sein. Da muss es auch nicht so genau sein. Da habe ich genug Geräte an Bord, die da deutlich präziser sind, auf jeden Fall, als so ein iPhone. Wobei, muss man mal gucken. Was mich ein bisschen gewundert hat, die Kamera hat sich zwar insgesamt verbessert, aber immer noch 8 Megapixel. Also da haben sie nicht dran geschraubt. Sie haben bessere Sensorik reingemacht. Jetzt 60 Bilder pro Sekunde bei Videoaufnahmen, beziehungsweise sogar 120 oder 240 bei Slow Motion, danke. Was aber erstaunlich ist, und da sind wir wieder bei der Dicke dieses iPhones, die Kamera ragt aus dem Gehäuse heraus.
Das ist ein Stück weit nicht vermeidbar, meiner Meinung nach, also ohne da jetzt den großen Techniker raushängen zu lassen. Aber eine Kamera braucht, um eine gewisse Qualität zu liefern, bei der aktuell verbauten Technik einfach ein Stück weit Platz. Das heißt, die Linse, der Sensor.
Ja klar, aber dann macht man einfach das iPhone dicker. Dann kriegt sie
ja
einen Platz.
Das wollen sie ja nicht.
Ja, so, das ist genau das Problem.
Jetzt gehen sie diesen albernen Kompromiss ein, machen das Gerät dünner und die Kamera ragt raus, um die Kamera eben qualitativ immer noch auf einem gewissen Level halten zu können. Designtechnisch, da mag mir der gute Johnny Ive widersprechen, meiner Meinung nach ein Super-GAU, völliger Schwachsinn. Und außerdem, auch das gibt es schon von Android-Geräten, dass die Kamera rausguckt und da fand ich es auch schon scheiße.
Ja, ich muss sagen, ich kann diesen Trend auch nicht ganz nachvollziehen. Sonst war es ja, also technisch ist das alles wunderbar erklärt, das ist genau das. Aber sexy ist es nicht. Mich stört noch nicht mal dieses Abgerundete, das finde ich auch mal wieder okay, mal wieder rund nach ein paar Jahren. Jetzt hat man sich an den eckigen Formen ein bisschen satt gesehen. Ja, aber eine rausguckende Kamera, boah, das hätte es unter Steve nicht gegeben.
Aber was das Design angeht, weil du das Abgerundete gerade ansprichst. Ich meine, letztendlich, jeder klaut bei jedem. Apple klaut bei Samsung oder HTC oder wem auch immer, Samsung klaut bei Apple und so weiter. Das ist ja letztendlich alles irgendwie eine Kopierindustrie letztendlich. So, aber die am meisten oder am lautesten gebrüllt haben, die kopieren was von uns, das sind die von Apple gewesen. Und ausgerechnet die meiner Meinung nach, man kann sich über das kantige iPhone-Design seit dem iPhone 4 bis inklusive 5S streiten. Ich persönlich mag das kantige Design. Ausgerechnet die bauen jetzt das iPhone 6 oder 6 Plus, das noch nie ähnlicher war wie irgendein Galaxy Phone, finde ich ein bisschen albern.
Ich meine, hey, wenn Apple wo geklaut hat, dann bei Dieter Rahms von Braun. Ich meine, da haben sie ausgiebig sich bedient und von daher sollten sie da eher ein bisschen leisere Töne anschlagen. Ob dann wann, wer wo eine Kurve abguckt, oder so, meine Güte. Die Leute kaufen die Handys nicht wegen Kurven, sondern meistens wegen dem Betriebssystem und dem Renommee der Marke. Von daher brauchen sie sich da gar nicht ins Hemd zu machen.
Gut, letztendlich ist es ja auch wurscht, was das angeht. Aber weil du die Kamera angesprochen hast als Riesenfeature, dieser Megapixel-Wahn, der hat sich ja bei den Smartphones lange Zeit bewegt. Also als die ersten rauskamen mit VGA-Kamera, dann kam der nächste mit, hey, unser hat sogar 1,2 Megapixel und so weiter und so weiter. Irgendwann kamen dann ein paar ganz intelligente Menschen, die eben auch ein bisschen über den Tellerrand des Smartphones geguckt haben und eben von der Fotografie herkommen und Megapixel bei Spiegelreflexkameras kannten. Die haben dann irgendwann mal gesagt, das ist eigentlich völliger Nonsens hier immer mehr Megapixel, weil der Chip und die Linse und alles ist viel zu klein, um dann eine gescheite Qualität hinzubringen. Deswegen finde ich die Enttäuschung, dass Apple jetzt wieder nur 8 Megapixel verbaut hat, finde ich irrelevant. Irgendwo habe ich mal von einem professionellen Fotografen gelesen, dass eben eine Digitalkamera mit 8 oder 9 oder 10 Megapixel vollkommen ausreicht. Viel wichtiger sind alle anderen Komponenten, um ein technisch qualitativ hochwertiges Foto zu machen.
Du hast völlig recht. Ich will auch keine Kamera in einem iPhone haben mit 20 Megapixel. Mir hat mal jemand erklärt, je mehr Megapixel du hast, desto mehr verrauscht das Bild auch. Ja, meine richtige Kamera hat 10 Megapixel und die sind völlig ausreichend. Aber die 10 hätte ich schon ganz gerne und nicht die 8. Aber das ist eine Kleinigkeit.
Aber ganz ehrlich, wo ist der Unterschied zwischen 8 und 10 jetzt wirklich?
Ich finde es einfach geiler. So. Ja, einfach geiler.
10 okay, Megapixel. Dann solltest du aber, ein Nokia, Lumia kaufen.
24, mit wie viel hat die?
42 oder 41 Megapixel. Man muss aber auch sagen, die haben eine andere Technik, weil sonst nach dieser Logik, es stimmt schon, früher war diese Grenze mal, dass Fotografen gesagt haben, 6 Megapixel ist die Grenze bei den gängigen Kleinbildsensoren, wo es Sinn macht und nicht zu sehr verrauscht. Und dann hat man Kleinbildkameras gebaut mit 18 Megapixel, wo du sagst, um Himmels Willen, zu Recht, weil die waren komplett verrauscht. So gesehen, ich sag mal, jetzt ein Handy entspricht nicht mal einem Kleinbildsensor, was sich da sensorflächentechnisch tut, müsste man noch kleinere Brötchen backen. Fakt ist aber, das Lumia macht schon gute Bilder mit diesen 41 Megapixel, weil die sich das technisch anders überlegt haben, wie die das quasi übereinander legen. Das iPhone hat, muss man sagen, in den letzten Jahren eine sehr große Entwicklung gemacht, was die Fotoqualität angeht. Es gibt schöne Vergleichsbilder im Internet vom 3er, 4er, 4S, 5, 5S. Das 5S hat schon eine sehr, sehr gute Bildqualität. Ich sehe das jetzt definitiv an den Bildern meiner Frau. Der hat jetzt neuen 5S. Ich habe ihr vor 4 Wochen oder so eins mal nach Hause getan, weil das ist sensationell, was du da wirklich nutzen kannst aus diesem Bild. Aber im Endeffekt, hey, es ist eine Kamera, die man immer dabei hat. Also es ist immer noch eine Schnappschusskamera. Es wird nie eine ordentliche Kamera mit einem richtigen Objektiv ersetzen. Und für die meisten Action-Cam-Bilder, wo du sagst von unterwegs, ey, guck mal, da liegt ein Flugzeug im Fluss. Ja, da tut's die Kamera gut.
Definitiv. Allerdings, also was die Kamera angeht, da verstehe ich die Enttäuschung im Netz ehrlich gesagt nicht, weil, wie du schon gesagt hast, die Chipgröße oder die Sensorgröße ist eigentlich das, was die Bildqualität und das Rauschverhalten letztendlich ausmacht. Und wenn der Sensor größer ist, somit pro Pixel mehr Platz für mehr Licht und somit wird die ganze Qualität einfach schon viel besser und rauschärmer. Was mich aber insgesamt noch gestört hat, war jetzt gar nicht die Geschichte mit der Kamera, auch wenn sie das wieder in epischer Breite hervorgehoben haben, aber mir hat einfach insgesamt so dieses sogenannte Killer-Feature gefehlt. Sie haben zwar diesen NFC, also die Near Field Communication, dieses neue Bezahlsystem oder für Apple neu, sagen wir es mal so. Das haben sie gesondert hervorgehoben. Ich glaube, von Android gibt es das schon seit 2012, wenn nicht sogar noch länger. Also nur so viel zur Innovationsmarke Apple. Ich glaube, das Ding ist auch noch nicht so ganz der Brüller, weil selbst in den USA noch nicht alle Firmen mitziehen. Da haben sie zwar schon ein paar Größen mit im Boot, aber das dauert noch ein bisschen, bis sich es ganz durchsetzt. Und ich glaube, in Deutschland, ein eher konservativer Markt, da wird das noch viel länger dauern, bis das halbwegs flächendeckend funktioniert.
Was ich auch ganz interessant fand, war, dass die zwei verschiedene Kameras haben, in dem 6er und in dem 6 Plus. Im 6 Plus ist noch ein Stabilisator drin, der also, wenn ich das richtig verstanden habe, mechanisch funktioniert. Schade eigentlich, dass sie es nicht auch in das 6er eingebaut haben. aber ist offensichtlich so.
Aber das ist der einzige Unterschied, oder?
Also das ist,
dieser optische genau. Bildstabilisator im 6 Plus, ja. Ansonsten Sensor und so weiter ist alles gleich, wenn ich es richtig weiß.
Yep, alles gleich, soweit ich auch weiß, ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Was ich ganz interessant fand, auch wenn es jetzt im Moment in Deutschland noch keine Rolle spielt, war WLAN-Telefonie. Das heißt, du beginnst dein Gespräch im WLAN zu Hause. Also du telefonierst ganz normal, aber es läuft halt übers WLAN und nicht über 3G oder sonst wo. Du verlässt dein WLAN und das wird automatisch umgeschaltet auf ein normales Telefonnetz. Fand ich ganz interessant, weil es gibt ja manche, die zu Hause einfach keinen guten Empfang haben, keinen guten Telefonempfang. Für die ist es natürlich ein Segen, wenn sie über ihr gut funktionierendes WLAN dann erreichbar und telefonieren können. Also ich habe Bekannte, die haben kein Handynetz da, wo sie wohnen, aber ein WLAN zu Hause, für die ist sowas natürlich ein absoluter Segen. Gibt es aber im Moment nur in Amerika und in Großbritannien bei zwei Providern, T-Mobile in Amerika und irgendein Provider in Großbritannien. Bei uns gibt es das noch nicht, aber ich denke, das wird auch in den nächsten Monaten kommen. Finde ich ganz interessant.
Bringt mir aber nichts, wenn ich nicht jetzt ausgerechnet bei diesem Provider bin oder einen völlig überteuerten Vertrag bei diesem Provider, der sich dieses Killer-Feature total gut bezahlen lässt, abschließe.
Das muss man mal abwarten, ob die das sich extra bezahlen lassen, weil es entlastet auch die Handynetze, ne?
Ja, natürlich. Aber das wird ja, es muss ja zusammenspielen mit, also quasi deinem Internet und deinem, also deinem Internetanbieter zu Hause und deinem Mobilfunkprovider. Das heißt, das sollte im Idealfall der gleiche sein. Was wiederum darauf deutet, in Deutschland sind Internet und Telefon gebündelt. Du hast also den gleichen Provider für, T-Online kann das ja anbieten, T-Mobile, T-Online. Du hast den gleichen Provider für dein Handy und für deinen Internet- und Festnetzanschluss. Und dann kann ich wiederum auch gleich übers Festnetz telefonieren. Das kommt mich nämlich noch billiger. Das ist schon per Flatrate bezahlt. Ich frage mich bei ganz vielen.
Du bist aber auch erreichbar. Also ich bin, wenn ich dort
bin ich auch, ob im Festnetz. Ruf mal an. Ja? Ruf mal an. Ich bin hier auch erreichbar mit dem Festnetz.
Also ich glaube, das muss man mal abwarten, ob das der Provider des WLANs der gleiche sein muss wie der Telefonanbieter. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es nicht sein muss. Aber das müssen wir mal abwarten. Das wissen wir einfach noch nicht. Haben sie auch nichts zugesagt. Ich kenne die Technik bisher noch nicht. Was ich auch interessant oder willst du noch was?
Ganz kurz, aber
ausnahmsweise, ja, bitte.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich versuche es auch kurz bitte zu halten. Ich finde, da ist ein Schritt übersprungen, jetzt rein von der Provider-Seite, weil mich würde es ja als Kunde einfach schon mal freuen, wenn ich beim Wechsel von Funkzellen oder von 3G auf altmodisch GSM keinen Verbindungsabbruch habe. Und den habe ich tatsächlich. Und ich bin bei, soweit ich weiß, dem größten, zumindest was Kundenzahl angeht, Provider in Deutschland. Also solange das nicht gewährleistet ist, ist es mir relativ wumpe, ob mein WLAN und Internetprovider an den Telefonprovider übergeben kann. Der soll erstmal dafür sorgen, dass ich flächendeckend telefonieren kann, wenn ich die Funkzellen wechsle.
Ralf, du poppst teilweise. Geh mal ein bisschen weiter weg vom Mikro. Kleines bisschen weg.
Also für ein Single ist es eigentlich toll, wenn man hört, du poppst teilweise. Okay, bitte rausschneiden.
Nein, ich stimme Ralf da völlig zu, weil er hat da komplett recht. Ich finde, die Telefoniefunktion bei Smartphones ist in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt besser geworden. Wir kämpfen immer noch mit Kinderkrankheiten im 3G-Netz, in dem die Dinger ja hauptsächlich unterwegs sind. LTE, ach, reden wir nicht drüber. Und von daher finde ich die Implementierung neuer Features, wie zum Beispiel aus dem WLAN, rums ins Mobilfunknetz und zurück, weil es so einen Spaß macht. Jo, das ist eine nette Spielerei. Wir sehen, was in Amerika mit speziell abgestimmter Hardware und Netzen möglich ist. Das ist aber ähnlich wie das LTE-Feature beim 5. Ich meine, die haben ins 5er LTE eingebaut, hat aber leider nicht in Deutschland funktioniert. Erst beim 5S ein Jahr später. Da kann ich mir also was eine Scheibe Wurst von kaufen, von diesem geilen Feature, was nur in Amerika funktioniert. Mir stellt sich immer öfter die Frage, wir kriegen ganz, ganz sensationell brandheiße, tolle neue Features vorgestellt, die jetzt aber nur bedingt meine Lebensqualität verbessern. Also die lösen kein uraltes Problem für mich. Natürlich kann man mir erklären, warum das toll ist. Aber ehrlich gesagt hätte ich gerne ein Produkt, bei dem ich sehe, boah, 4 Räder statt 3, das ist ja geil, das kippt nicht mehr. Das ist sowas, wo ich sage, da sehe ich sofort einen Nutzen drin, das habe ich schon immer gebraucht, das kaufe ich, das will ich. Und stattdessen muss mir nicht irgendein Ingenieur erklären, also wissen Sie, in unseren speziell aufbereiteten Netzen in Amerika, da können wir bei einem Provider garantieren, dass Sie nahtlos vom WLAN in das Mobilfunknetz wechseln können. Da sage ich, ja, schönen Dank auch. Und wenn ich jetzt in Deutschland ein iPhone 6 kaufe, habe ich davon mal rein gar nichts. Ich zahle aber dafür. Und das ist sowas, wo ich sage, ich vermisse mittlerweile den Punkt, wir sind an so einer Sättigung angekommen, ich habe da kein sensationell neues Feature mehr. Okay, die Kamera hat einen mechanischen Bildstabilisator. Dafür guckt sie vor. Die Kamera hat dies, das Telefon hat das. Sie hat ein Barometer eingebaut. Ey, die Wetter-Apps sind jetzt schon so scheiße, dass da nie stimmt, was auf dem Telefon steht. Ich guck raus und hab ein genaueres Wetter als mein Handy. Und deswegen, ich finde manchmal bei aller Euphorie über neue Features, und ich bin wirklich auch ein Nerd vor dem Herrn, muss man sagen, ja. Ich habe genug Spielzeug hier rumstehen, um da mithalten zu können. Ich bin so ein Early Adapter, aber langsam bin ich dabei, mir es abzugewöhnen, weil die schlichtweg nichts mehr haben, was wirklich killt oder was dann auch im Praxistest wirklich endlich verdammt nochmal funktioniert. NFC war in meinem Mittelklasse Motorola Android von 2012 verbaut und da gab es das bei Sony schon seit 2 Jahren. Also ich vermute mal, die hatten das locker 2010 in Android-Handys implementiert. Funktioniert hat es 2 Jahre später immer noch nicht wirklich gut. Ja, man... Ist es, das ist es eben. Es findet keine Verbreitung da draußen. Ja. Das heißt, die bauen das ein. Selbst LTE. Mittlerweile läuft LTE auf dem iPhone und wir haben LTE-Netze in Deutschland. Jetzt frag mal Leute, die wirklich von LTE abhängig sind in Deutschland und außerhalb eines Ballungsgebietes und mal gerade nicht in einer coolen LTE-Zelle hocken.
Also ich grätsch jetzt mal. Dazwischen. Über Apple Pay würde ich gerne gleich sprechen. Über LTE können wir sofort sprechen. Ich bin hier auf dem Land und wir haben hier in Horb zumindest eine sehr gute LTE-Versorgung. Erstaunlich gut. Das ist eine tolle Sache hier auf dem Land. Auf der anderen Seite habe ich ein iPad. Das läuft nicht über die Telekom, sondern über irgendeinen Drecksprovider. Da habe ich bis heute kein LTE und zwar nirgendwo, weil wahrscheinlich da die Zusatzoption erstmal bezahlt werden muss, was ich so dermaßen dämlich finde. Ja, die beschweren sich nämlich ständig, oh, unser 3G-Netz ist völlig überlastet, jetzt haben sie ein neues Netz und statt die Leute einfach reinzulassen, sagen sie, ja, da müsst ihr extra bezahlen, sonst kommt er da nicht rein. Blöd. Das neue iPhone hat jetzt, ich glaube, 20 Frequenzbänder LTE eingebaut, also das Problem ist inzwischen gelöst. Wer sich damals ein iPad 3 gekauft hat, weil er gedacht hat, boah, super, LTE, will ich haben, finde ich geil, ja, LTE. Funktioniert aber nicht in Deutschland, weil die Frequenzen einfach die falschen waren. Das war eine Sache, wo ich mich auch sehr drüber geärgert habe. Ich bin nämlich voll drauf reingefallen. Aber wie gesagt, es gibt auch was Neues in dem neuen iPhone 6, nämlich VoLTE, Voice over LTE. Weil bisher ist es ja so, du bist im LTE-Netz und jetzt kommt ein Anruf. Jetzt war es aber bisher so, und zwar bei allen Telefonen, glaube ich, dass man im LTE-Netz überhaupt nicht telefonieren kann, sondern das rein für Daten war bisher. Also musst du das Telefon umschalten auf 3G und dann konntest du erst telefonieren. Das ist jetzt beim neuen nicht mehr so, sondern du kannst jetzt auch übers LTE-Netz telefonieren, was einerseits natürlich die Sprachqualität wohl verbessern soll und andererseits natürlich den Akkuverbrauch senkt. Weil wenn du im LTE-Netz mit dem aktuellen bist, dann muss es einerseits eine Verbindung zum LTE-Netz halten und soweit ich weiß aber auch zum 3G-Netz. Das kostet Strom. Also das Problem ist zumindest mal beim iPhone 6 hoffentlich dann Geschichte. iOS 8 war dann das nächste Thema. Da war natürlich wichtig,
Ich hätte noch was.
Gerne.
Wie zur Hölle sind Sie auf diese Aufteilung, was den verbauten Speicher angeht?
Oh.
Ich sage nur 16 GB, 64 und 128.
Also.
Aus meiner Erfahrung, mein iPhone 4 hatte 16 GB. So, ich habe mir natürlich nicht meine komplette Mediathek draufgeladen, aber das ein oder andere Musikstück oder Album hat da schon Platz drauf gefunden. Bei den 16 GB mit dem alten iPhone 4 hatte ich tatsächlich gewisse Platzprobleme. Und ich habe nicht 1 Million Fotos drauf gehabt und was weiß ich, wie viele Tausenden von Songs. Hielt sich alles noch im Rahmen, weil ich eben ein Freund von Überblick bewahren bin. Und auch bei den Apps habe ich es nicht so übertrieben. Trotzdem, 16 GB waren bei mir irgendwann ein Stück weit ausgenutzt, fast bis zum Rand. Hinzu kommt ja, wenn du den Speicher, ich glaube, über eine gewisse Prozentzahl voll machst, wird das ganze System langsam, was aber wohl OS-übergreifend bei allen Geräten ist. So, ich habe mich beim iPhone 5S dann für das 32 GB-Modell entschieden, weil ich gedacht habe, naja, 16 war mir zu wenig, 64 ist mir zu viel, weil ich ziehe mir keine Filme auf das Scheiß-Handy, das ist mir zu albern. So, mit dem 32 GB Modell fahre ich wirklich super. Da habe ich etwas über die Hälfte im Moment belegt. Alles ist toll. Jetzt gibt's das nicht mehr. Jetzt bieten sie 16 GB an, das für mich als, ich sag mal, Normalnutzer zu wenig waren. 64 sind wir eigentlich zu viel. Gut, für 128 gibt es mit Sicherheit auch einen Markt. Also das will ich gar nicht abstreiten. Für mich persönlich, absolutes brauche ich nicht. Aber es gibt Leute, die wollen da einfach mehr Platz drauf haben. Aber warum zur Hölle haben sie die 32?
Ich sag's dir warum. Wenn du dir jetzt ein neues iPhone kaufst, wie viel wird es haben?
Glücklicherweise läuft mein
Vertrag. Aber wenn du jetzt eins kaufen müsstest, wie viel wird es haben?
Ganz einfach, das 16er reicht mir nicht, dann bleibt mir nur das 64er.
So, bisher hast du ein 32er gekauft, jetzt kaufst du ein 64er. Noch Fragen?
Nur kurze Frage, ist das ernst? Ich habe bis jetzt gedacht, in Übersichten, wenn ich es überflogen habe, ich habe das dann echt nicht mitgekriegt gestern, die haben keine 32er-Variante mehr?
Nein.
Das ist ernst.
Und der Witz diese ist, Lutscher, ich glaub's ja nicht.
Ja, das trifft's,
Lutscher. Ich hab bisher, ich habe ein 5S, ich habe auf diesem 5S 16 GB und bin da echt an der Grenze, weil ich habe auch meine Musiksammlung habe ich gar nicht mehr drauf, sondern ich nutze halt Spotify und da kannst du auch streamen. Aber wo ich ein Problem habe, ist mit den Podcasts. Ich lade mir da halt relativ viel runter. Und im Moment ist es so, ich bin gerade bei 400 Megabyte freien Speicher. Und ich weiß, am 17.09. kommt das neue Betriebssystem. Und bis dahin brauche ich mehr als ein Gigabyte freien Speicherplatz, weil sonst macht das kein Update.
Viel Spaß beim Löschen.
Ja. Ne? Ja, ich muss jetzt halt wie blöd hören, um das dann runterlöschen zu können. Oder ich lösche es halt, ohne es mir anzuhören, was aber sehr schade wäre. Das heißt, mein nächstes wäre normalerweise eben ein 32er gewesen. Ja, also bis vor einem Jahr haben mir 16 gereicht, jetzt mittlerweile reicht es mir einfach nicht mehr. Es wäre ein 32er. Jetzt gibt's das nicht mehr.
Also es ist ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist ja, ich bin wahrscheinlich hier der Kritischste in dieser Runde. Es ist ja so eine Hassliebe zwischen mir und der Firma Apple. Ich meine, ich verwende gerade einen Mac Mini, ja, ich kann das sagen. Ich habe durchaus eine Affinität zu den Produkten. Ich habe ein iPad und alles. Ich hätte wahrscheinlich auch ein iPhone 5S, wenn es mir nicht im Verhältnis von der Leistungsfähigkeit her, gemessen an den reinen Leistungsfeatures, nicht doppelt so teuer gewesen wäre wie mein jetziges Android-Handy. Das macht nämlich genau das Gleiche. Okay, es ist auch eine iOS-Philosophie oder eine Betriebssystemphilosophie. Aber das ist etwas, was mir Apple total vergällt. Wenn ich an dieser Veröffentlichungspolitik sehe, ach so, die Leute nehmen alle das 32er. Lass uns das mal rausschmeißen. Die sollen 64er kaufen. Und das bei einer Speicherpreisverdopplung von Flash-Speicher von 100 Euro pro doppelter Speicher. Und wir reden hier von Pillepalle-Speicher. Ich meine, wir reden hier von 16 auf 32. Entschuldigung, hast du mal Mediamarkt geguckt, was USB-Sticks kosten? Das ist auch Flash-Speicher. Ja, der ist nicht ganz so schnell. Aber hey, es gibt auch wirklich rasant schnelle Micro-SD-Karten, die ich in mein Android-Handy schieben kann. Und damit verdopple ich oder verzehnfache ich meinen eingebauten Speicher, weil da sind nämlich schon 16 eingebaut. Ich habe eine 32er-Karte drin und das hat mich keine 20 Euro gekostet. Und das ist wirklich schneller Speicher, da kannst du Full-HD-Videos ganz elegant schnell drauf abspeichern. Und wenn ich dann sehe, welche Speicherpreispolitik Apple da an den Tag legt und jetzt ausgerechnet das beliebteste Modell aus dem Programm nimmt, um die Leute zu zwingen, gegenüber dem lächerlich geringen 16 GB Modell, das sie nur im Programm haben, um einen günstigen Einstiegspreis zu haben, das kauft sich ja keiner wirklich mehr. Und wer sich's kauft, bereut es. Weil Retina-Apps brauchen nämlich auch schon mehr Speicherplatz als noch damals die Vierer.
Wobei, es gibt ja auch Leute, die kaufen sich jetzt ein 5C mit 8 GB.
Ja, denen ist aber auch wirklich nicht zu helfen. Die haben sich mit dem Thema nicht wirklich beschäftigt.
Die nutzen das Ding vielleicht tatsächlich für die Ursprungsidee.
Ja, da brauche ich aber nicht ein 500-Euro-Telefon.
Dafür ist es dann zu überteuert, richtig. Gut, ich würde jetzt...
Die Preisgestaltung wäre aber auch noch ein Thema.
Ich habe sie nicht im Kopf.
Ein Wort, unverschämt.
Das teuerste Modell, sprich das iPhone 6 Plus mit 128 GB, kostet 999
Euro. Huch! 1.000 Euro für ein... Mein 1.000-Euro-Telefon ist mir runtergefallen.
Und unter uns Älteren, das sind 2000 D-Mark.
Dafür kriegst du schon ein MacBook Air für den Preis.
Ja, das ist ja das Alberne. Also, dass sie das selber so dämlich sind. Du kriegst einen richtig guten Laptop und das MacBook Air ist ein guter Laptop. Kriegst du für den gleichen Preis wie ein Telefon aus demselben Haus. Also, ich fand ja die vorige Preispolitik mit 700 oder 800 Euro fand ich ja schon sehr, sehr übertrieben. Aber jetzt auf 1000 Euro? Also Entschuldigung.
Es ist nur dann übertrieben, wenn sich's keiner kauft. Wenn es Leute kaufen, dann haben sie alles richtig gemacht.
Sagen wir's, ich kauf's nicht. Sagen wir es mal so, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und ich glaube, dass jetzt auch demnächst eine Schwelle erreicht sein wird, wo du dich schlichtweg nicht mehr absetzen kannst durch Coolness-Faktor. Das heißt, die ganzen hippen Kids werden sich schon mal das Telefon nicht kaufen. Einfach schlichtweg, weil hey, es hat jeder schon mal ein iPhone gesehen. Es ist nichts Besonderes mehr. Und rein von den Leistungsdaten muss man eben sagen, gibt es auch Android-Handys, die das können. Und dann ist es wirklich nur noch eine Philosophiefrage, ob du sagst, mir liegt halt iOS eher als Android. Und das ist ungefähr so eine Philosophiefrage wie vor 10 Jahren. Ich habe ein Siemens-Handy und du hast Nokia und du bist doof und stinkst. So. Und ich meine, ja, es ist genau das Gleiche eigentlich. Und dafür dann aber 1000 Euro auszugeben für ein Telefon, was dir einer im nächsten Strandurlaub klemmen kann, hey, Entschuldigung, aber nee, echt nicht. Du nimmst auch nicht deinen 1000 Euro Computer mit an den Strand. Und ein Telefon, ja, da tun es auch andere. Also, ja, es ist, also, die haben mittlerweile einfach so eine Grenze erreicht, wo ich sage, für nicht mehr, weißt du, wenn jeder scharf und heiß ist auf das Produkt, wenn du sagst, guten Tag, liebe Leute. Ach übrigens, one more thing, wir haben nicht nur Computer im Angebot, seit heute haben wir kleine Telefone, die haben ein Display, das kann man berühren. Das war sexy vor 7 Jahren. Da hast du gedacht, meine Güte, was haben die denn da rausgehauen? Ja, unglaublich. Selbst beim iPad hattest du das mit dem Touchscreen schon mal gesehen, nur diesmal war es größer. Aber dieser Effekt vom iPhone 1, na klar, den kann man nicht jedes Jahr wiederholen. Aber dann den Preis jedes Jahr raufsetzen, dafür, dass du ein paar Pixel mehr drauf anbietest, das Ding dünner und flacher machst, ey, und größer. Also ich glaube, irgendwie hat sich jetzt so ein bisschen dieser Sensationseffekt überlebt. Und ich meine, wir werden sehen, es wird wieder Leute geben, die es kaufen, ohne Frage. Und es wird auch wieder Schlangen vor den Läden geben. Und es wird auch wieder von Apple selbst verursachte Lieferengpässe geben, weil sie schlichtweg nicht genug in die Läden geschafft haben, absichtlich, damit sie sagen können, die erste Charge ist schon komplett ausverkauft. Ja klar, wenn ich nur 13 Stück in den Laden lege, ist die natürlich ausverkauft.
Ja, und vor allem Dingen, ja, ich glaube aber, das wird das erfolgreichste iPhone aller Zeiten bisher sein. Die haben,
glaube ich. Ich wage dir zu widersprechen.
Warten wir es mal ab, wie die Verkaufszahlen
sind. Ich bin echt auch gespannt. Also, bin wirklich gespannt.
Also ich gehe jede Wette ein, dass das teuerste Modell, das 1000-Euro-Modell, nicht der Verkaufsschlager wird.
Das wird das 64 Gigabyte.
Die waren noch nie der Verkaufsschlager. Aber die Frage ist eben auch, und da bin ich auch gespannt, ob die Strategie aufgeht, dass sie jetzt alle, die einen 32er früher gekauft haben oder gekauft hätten, jetzt auf einen 64er überschwenken oder vielleicht nicht dann doch auch sagen, vielleicht kriege ich woanders auch ein Handy. Ich habe gehört, diese Windows-Phones sollen gar nicht schlecht sein.
Das glaube ich nicht. Und zwar aus einem einfachen Grund. Du hast dir halt schon die ganzen Apps gekauft. Und wenn du auf ein anderes Betriebssystem umschwenkst, dann hast du die halt nicht mehr. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz großes Argument, bei einem dieser zwei Betriebssysteme oder drei Betriebssysteme zu bleiben oder es eben nicht zu verlassen. Ich würde auch vielleicht mal ein anderes Telefon ausprobieren wollen, das günstiger ist und genauso viel leistet, aber dann sind alle meine Apps weg. Will ich das? Eigentlich nicht. Und das ist genau das, warum viele auch das nächste iPhone kaufen werden.
Also ganz ehrlich, die App-Preise halten sich ja in Grenzen.
Ja,
also
genau.
Ich habe mir auch noch nie irgendwie eine 15 oder 20 das Euro App gekauft, die es ja auch
gibt. Ich habe eine App drauf, die hat 120 Euro gekostet. 120 Euro. Das ist halt aber, das ist allerdings, muss man auch dazu sagen, ein Programm, das halt für die Fliegerei ist, für die Navigation. Die kosten halt so viel. Ist ein Special-Fall.
Okay. Ja. Das ist ein Sonderfall. Ich persönlich nutze das iPhone jetzt überhaupt nicht wegen des Hipster-Faktors, weil dafür müsste ich es ja ständig offen zeigen und mich den Leuten mit dem iPhone präsentieren. Ich habe das Ding immer in der Hosentasche, meistens auch noch in einer sogenannten Handysocke, die das Display eben auch gleichzeitig reinigt, weil Mikrofaser und bla bla bla. So, also mir ist es tatsächlich völlig egal, ob da Apple draufsteht, Samsung oder sonst was. Bei mir ist nur so, da ich auch Apple-Rechner habe, Computer und das ganze System von Apple so nutze, wie sie es anbieten, also mit der iCloud, mit dem Kalender, der sich mit allen Apple-Geräten synchronisiert, eben dieser kleine Apple-Kosmos funktioniert für mich eben perfekt. So, wenn jetzt irgendwann lustige Android-Programmierer auf die Idee kommen und diese elementar wichtige Schnittstelle zu iTunes irgendwann mal aufbohren, dass ein Android-Gerät den gleichen Funktionsumfang innerhalb des Apple-Universums bietet wie ein iPhone, dann bin ich der Letzte, der sagt, nee, ich brauche trotzdem noch das iPhone, das 300 Euro mehr kostet als das Android-Gerät, aber weniger kann. Also dann bin ich mehr als bereit.
Ich muss an dieser Stelle einwerfen, dass ich ja genau diese Problematik habe. Ich habe schon seit Jahren jetzt Android-Handys und es gab in der Vergangenheit immer wieder Schwierigkeiten, Android-Handy und den Rechner hier zu synchronisieren und so. Das war nicht immer eine Freude, möchte ich mal betonen. Aber es gibt halt auch Konzerne, die gucken da ein bisschen nach. Ich habe ehrlich gesagt die neue Software von Sony noch nicht ausprobiert. Die haben nämlich tatsächlich auch eine Software, die dieses Android-Handy mit dem Apple-Rechner ganz gut verbindet. Also die haben eine Mac-App dafür und es gibt, soweit ich weiß, sogar schon noch andere Anbieter. Bloß mittlerweile muss ich sagen, mein Bedarf an lokalen Synchronisierungslösungen hat sich ein bisschen dadurch erledigt, weil ich meine Sachen auch online halt irgendwie, die Adressen habe und sowas alles und der Rest funktioniert mit lokalen Apps, das kann ich einfach wieder reinziehen, mache eine Sicherung, läuft wieder. Also in der Tat funktioniert es mittlerweile ganz gut, dass man auch einen Mac-Rechner und ein Android-Handy einigermaßen aktuell halten kann mit einem Kalender und Kontakten und was nicht alles. Ja, du schmeißt dann irgendeinem anderen deine Adressen in den Rachen, es ist dann in dem Fall nicht Apple, sondern Google. Ich halte mich ansonsten von Google auch fern, weil ich zu den Brüdern auch kein Vertrauen habe, also ich bin da nicht jetzt aus Leidenschaft Google- und Android-Fan, sondern ich nutze halt einfach, was sich gerade anbietet und von den Features her zu meinen Bedürfnissen passt. Aber vom Prinzip her stimme ich dir dazu. Bei mir war halt wirklich ausschlaggebend, ja, ich gucke auf die Features. Ich habe das 5S für meine Frau besorgt. Das hat die gleichen Features wie meins jetzt hier, das Z1 Kompakt. Die sind vergleichbar. Das eine kostet die Hälfte.
Dann würde ich vorschlagen, dass wir uns außerhalb des Podcasts gerne nochmal zusammen telefonieren und ich mir da die ein oder andere Info von dir hole.
Sehr gerne.
Oh, okay.
Über die Uhr, die hässliche Uhr. Lasst uns über die hässliche Uhr sprechen.
Nein, wir reden jetzt noch nicht über die hässliche Uhr. Wir reden erstmal über Apple Pay.
Wir sind auch schon ziemlich fortgeschritten in der Zeit, möchte ich nur betonen.
Ja, ich weiß. Deswegen versuche ich auch ein bisschen auf die Tube zu drücken. Also, Apple Pay wurde vorgestellt. Auch das war keine Überraschung. Und in allen neuen iPhone gibt es eben jetzt den entsprechenden NFC-Chip. Auch nichts Neues, haben andere Geräte, wir haben es ja schon gerade gesagt, seit Jahren. Trotzdem glaube ich, dass Apple im Moment zumindest die einzige Firma ist, die diesen Standard durchsetzen kann, dass man da tatsächlich dann auch an der Kasse bezahlen kann. Ich glaube, die werden das, wenn eine Firma das hinbekommt, dann Apple. Insofern freue ich mich darüber, dass das kommt, wobei mich persönlich stört, dass es immer über die Kreditkarte läuft. Ich möchte das nämlich eigentlich nicht über meine Kreditkarte machen, sondern eigentlich über meine EC-Karte, sprich über mein normales Konto. Sei es drum, ich denke, das könnte funktionieren.
Ich zweifle noch ein bisschen dran. Also ich glaube, auf dem US-Markt kann es funktionieren, weil sie sich ja, ich habe die Firmen jetzt leider nicht mehr alle im Kopf, aber verschiedene große Firmen einfach schon mit irgendwelchen Verträgen ins Boot geholt haben. Das fehlt aber in Deutschland. Hier haben sie weder mit, mit Metro, also der Dachgesellschaft von Mediamarkt, Saturn und so weiter und so fort, um nur mal einen zu nennen. Hier haben sie, soweit ich weiß, mit keinem einzigen Anbieter auf deutschem Boden irgendwelche größeren Deals abgeschlossen, dass da etwas eingeführt wird. Und deswegen, das dauert seine Zeit. Da kommen wir aber zu dem grundsätzlichen Vorwurf meinerseits, dass Apple extrem in ihrer Denkweise, in ihrer Entwicklung auf den US-Markt quasi fokussiert ist und dann letztendlich nur durch ihr tolles Marketing und so weiter das weltweit als It's so amazing verbreitet.
Ich finde das so erfrischend, dass nicht nur ich das manchmal so ein bisschen kritisch sehe, wenn so ein neues Feature präsentiert wird, dass mir in Deutschland überhaupt nichts bringt. Ob das jetzt diese nahtlose Übergabe von den Telefonaten ist, die einfach hier nicht läuft. Ob das LTE-Desaster war. Ob das jetzt diese Bezahllösung ist, die einfach jetzt im Moment in Deutschland nicht einsetzbar ist. Ich kaufe dieses Telefon. Ich bezahle mit 1.000 Euro diese Features mit. Ich zahle überteuerte Speicherpreise, aber ich kann die Features nicht nutzen. Und dann frage ich mich halt auch, wozu brauche ich denn das dann, wenn es doch eigentlich nicht nutzbar ist, nur weil es eingebaut ist und in einem Land läuft. Wenn die sagen würden, also das läuft total super in Timbuktu, aber halt leider nicht in Sachsen-Anhalt, dann denke ich mir doch, wozu brauche ich das? Ich kann es nicht nutzen, ich zahle es aber mit. Also brauche ich das Gerät an sich nicht. Erst, wenn das auch wirklich problemlos hier läuft. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was ganz viele neue Features haben. Da nimmt sich auch Samsung nicht aus oder alle anderen Technikhersteller. Und das ist wirklich egal, ob es ein Smartphone, ein Blu-ray-Player oder sonst was ist. Das Zeug wird ausgeliefert und funktioniert nicht so, wie auf dem Papier versprochen. Das erfährst du aber erst hinterher. Im Idealfall vorher, kannst du es dir noch überlegen. Aber zum Beispiel LTE haben viele erst hinterher gemerkt. Falsche Frequenzen. Hey, ich meine im Ernst, wer beschäftigt sich denn damit, auf welcher Funkfrequenz jetzt genau mein mobiles Internet funktioniert? Das kann dir keiner auswendig sagen. Du gehst davon aus, ich kaufe das iPhone und das tut dann auch so, wie Apple mir das versprochen hat. Apple sagt, das kann LTE. Ach, kann es in Deutschland nicht, aber in USA. Du kaufst dir das Ding, hey, das kann jetzt eine Bezahllösung. Vielleicht klappt es ja wenigstens beim H&M. Es gab schon alternative Bezahlkonzepte mit dem Handy, die auf Android-Handys funktioniert haben. Ich glaube, das waren sogar NFC-Konzepte. Und dann geh mal in einem Netto, der das anbietet, wo der Konzern, so wie Metro, sagt, ja, wir wollen das mal in ein paar Filialen einführen. Steht vielleicht sogar ein kleiner Aufkleber an der Tür. Hier können Sie quasi drahtlos bezahlen mit NFC. Und dann hockst du da im Feierabendstress hinter dir eine Schlange von 10 Leuten und du sagst, guten Tag, ich würde gerne mit meinem Handy per NFC bezahlen. Das Gesicht der Kassiererin möchte ich gerne mal sehen.
Ja, weil die Dinge einfach noch nicht verbreitet sind. Du darfst eins nicht vergessen. Man kann über das iPhone streiten, wie man will. Es gibt kein Handy, das, soweit ich weiß, mehr verkauft wird als, also Einzelhandy als das iPhone. Also jetzt nicht Betriebssysteme, da ist klar, ist Android weit vorne, 70% oder 80%, aber das Einzel. Das ist das iPhone.
Ich bin nicht gegen das iPhone.
Das heißt,
ich bin aber Maschinenstürmer.
Ja, ja, das heißt aber, dass da eine gewisse Marktmacht dahinter steckt. Ja? Und wenn jetzt plötzlich 50, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber jeder Zweite rennt hier mit einem iPhone durch die Gegend. Wenn dann also die alle plötzlich an der Kasse mit ihrem iPhone bezahlen werden, dann bin ich mir ziemlich sicher, werden auch die Firmen und auch die Kassiererin dann auch begreifen, ups, da gibt's was Neues. Das wird erstmal in Amerika stattfinden, ist ja auch so angekündigt. Ich denke aber, die werden irgendwann nach Europa damit kommen. Und ich behaupte jetzt einfach mal, wir können uns ja in einem Jahr nochmal darüber unterhalten. Ich glaube, das könnte sich durchsetzen. Also ich glaube das wirklich.
Also ich glaube, in einem Jahr können wir uns nochmal drüber unterhalten, dass du die Wette, die du am heutigen Tage gegen mich abschließen möchtest, verlieren wirst. Weil, ich gebe dir vollkommen recht, was die Marktmacht angeht, ist Apple nicht zu unterschätzen. Also die sind da schon richtig erfolgreich, was das angeht. Was die verkauften Einzelgeräte angeht, ich habe jetzt keine Statistik zur Hand, aber müsste auch stimmen, was du gesagt hast, liegt aber einfach daran, dass die anderen Hersteller deutlich mehr Geräte anbieten. Also Apple hat eben nur das iPhone und da gibt es kein iPhone Lite oder sonst irgendwas. Gut, jetzt aktuell haben wir das 6 Plus. Aber jetzt allein mal die Fülle an Geräten, die alleine Samsung anbietet, dann hast du noch Sony, HTC und so weiter und so weiter. Aber das ist völlig egal. Die Einzelmarktmacht von Apple ist, glaube ich, doch die stärkste von allen Elektronikherstellern. Aber als kleines Gegenbeispiel, ich weiß jetzt nicht, seit wann man mit EC-Karten in Deutschland zahlen kann, also grundsätzlich in Supermärkten etc. Einkaufsmöglichkeiten. Seit wann kann man in McDonald's und Burger King Filialen mit EC-Karten zahlen? Ich meine, McDonald's war der letzte von den beiden, der danach gezogen
hat. McDonald's ist jetzt ganz vorne mit dabei bei NFC und Apple. Die wurden ja vorgestellt als Partner. Die haben ja gesagt, im Herbst kannst du sogar am Drive-In mit deinem iPhone bezahlen. Und das ist mal eine Ansage. Weil,
dazu muss natürlich jeder McDonald's-Kunde erstmal sich ein iPhone 6 kaufen.
Natürlich, ja klar. Aber
hey, Entschuldigung, aber um mir eine Portion Fritten zu kaufen, brauche ich doch kein neues Telefon. Weißt du, ich verstehe, ich sag's mal so, ich verstehe deinen idealistischen Ansatz, aber ich möchte nur diese kleine Statistik gerade rücken. Fakt ist, dass unabhängig von diesem Gerätemodell, und da hat Ralf völlig recht, Apple bietet nur eins an, alle anderen Hersteller zusammen bieten ein Vielfaches davon an. Fakt ist, dass Android den größeren Marktanteil hat. Und es geht im Endeffekt ja nicht um einzelne Hardware-Telefone, sondern um den Anteil des Betriebssystems. Und da ist Android weit vor iOS. iOS ist mittlerweile sehr abgeschlagen, was das angeht. Und dann möchte ich betonen, frag mal die Leute, ob sie alle Features ihres iPhones kennen. Das heißt, selbst wenn jetzt alle, die jetzt ein iPhone kaufen, sich wirklich einen 6er kaufen und kein 5S oder 5C, was immer noch im Angebot ist, selbst wenn die das alle kaufen, werden nicht alle von den 6er iPhone-Nutzern NFC nutzen. Dass du aber genügend Druck auf Metro oder andere große Warenhausketten ausübst, damit die sagen, wir müssen uns mal mit Apple in ein Boot setzen und müssen das mal bei uns implementieren an den Kassen, setzt voraus, dass wirklich jeder iPhone-Nutzer an der Kasse danach verlangt. Sonst sagen die, ja Entschuldigung, wenn hier einmal alle zwei Wochen einer vorbeischneit, so ein verirrter Nerd und meint, er muss dann zahlen. Hey, Entschuldigung, aber deswegen rüsten wir garantiert nicht alle Supermärkte um.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir an der Kasse stehen, ja, da sind drei Leute vor uns und der erste zahlt bar und kramt ewig nach irgendwelchen Münzen, um es möglich passend zu geben. Das nervt. Dann der nächste, der vor dir steht, der kramt dann die EC-Karte raus, ja. Der begreift erstmal nicht, wie rum er sie einstecken muss. Dann hilft wieder die Kassiererin. Dann soll er die PIN-Nummer eintippen, ja. Und wenn du Pech hast, weiß er gerade seine PIN-Nummer nicht.
Oder die Karte ist nicht lesbar.
Richtig. Es ist ein einziges Generve und Gezerfe. Und wir alle wollen doch eigentlich, dass das einfacher wird. Mein Vater allerdings zum Beispiel nicht. Der sagt, ich zahle möglichst nur bar, weil dann fühle ich das Geld, das weggeht. Und das geht nicht einfach weg.
Ich mag deinen Vater. So.
Ja, okay, das ist eine Einstellung. Auf der anderen Seite, ich fände es schön, wenn die Leute vor mir einfach ihr Handy kurz hinhalten und das innerhalb von anderthalb Sekunden bezahlt ist und dann erledigt ist.
Und dann sagen sie,
wenn das Ganze sicher ist.
Moment, da kommt gerade ein Update, da geht jetzt die NFC-Funktion nicht so richtig. Also letztes Mal hat es funktioniert, ich sag's Ihnen, da hat es funktioniert. Wie, ich muss jetzt ein Update machen? Was für ein Update? Aber ich bin doch hier an der Kasse. Ich glaube, ich gebe es Ihnen lieber doch bar oder zahlen mit EC.
Mutti, ich muss auflegen. Ich muss
muss auflegen.
Nein, ich gebe dir recht. Bezahlen in eineinhalb Sekunden per NFC wäre eine tolle Sache. Dazu, das setzt allerdings voraus, dass alle Nutzer von NFC auch wissen, wie sie das in anderthalb Sekunden bedienen können. Und daran zweifle ich schon sehr.
Du musst
sehr,
das Handy hinhalten, deinen Finger auflegen, das war's.
So, Fingerabdruckscanner kenne ich vom 5S, funktioniert manchmal nicht.
Ja, wenn du feuchte Hände hast.
Kann natürlich auch an der Kasse passieren, dass dann eben der Fingerabdruck mal nicht funktioniert. Ich kann jetzt nur von mir, wenn ich einkaufen gehe, ich zahle meistens mit der EC-Karte. So, wenn ich dran bin im Kaufland zum Beispiel, in einem Supermarkt, habe ich die Waren schön auf dem Band. Ich habe den, ich bin der nächste Kunde, die nette Verkäuferin sagt Hallo, ich sage auch Hallo, bin ja ein höflicher Mensch. So, während sie die Dinge einscannt, habe ich den Geldbeutel schon in der Hand und die Karte gezückt, räume mit der anderen Hand schön die Waren in meinen Einkaufswagen und wenn es dann ans Bezahlen geht, stecke ich die Karte rein, PIN oder Unterschrift, was natürlich auch wieder länger dauert, aber das ist ja nicht von mir abhängig, sondern von dem Supermarkt, wenn die Unterschrift eine Unterschrift haben wollen. So, und mach das für meine Begriffe so schnell, wie man überhaupt mit einer EC-Karte zahlen kann, weil ich sie einfach parat habe und es funktioniert. So, gibt aber auch ganz viele, die räumen erstmal alles ein, dann kramen sie aus der Handtasche erstmal ihren übergroßen Geldbeutel, der übrigens noch größer ist, oftmals noch größer als das iPhone 6 Plus, vor allem dicker. Bis sie dann in diesem monströsen Geldbeutel, den sie aus ihrem Badebeutel gefischt haben, diese scheiß EC-Karte mal gefunden haben, vor lauter 1000 Karten und weiß der Kuckuck was, die dann korrekt, also richtig rum eingesteckt haben, das dauert schon ewig. Da habe ich schon dreimal bezahlt und bin durch. Gut, hätte ich NFC, wäre ich wahrscheinlich sogar 10-mal durch.
Vor allem, wenn die vor dir NFC genommen hätten. Weißt du, Jerome, hast du schon mal hinter Oma Kawubke an so einer Selbstbediener-Scannerkasse beim IKEA gestanden? Und jetzt erklär mir bitte, dass dieses Prinzip funktioniert. IKEA stellt jetzt zu jeder Selbstbedienerkasse immer noch einen IKEA-Mitarbeiter, der dir nachzählt, was du alles gescannt hast und der dir erklärt, wie es läuft. Und dann sage ich mir, und du glaubst, dass ich NFC bis nächstes Jahr durchsetzt? Ich glaube, die Wette gehe ich heute mit dir ein. Es ist wirklich, ich honoriere deinen Idealismus, aber ich glaube, du überschätzt maßlos die Massen, die erstmal dafür sorgen müssen, dass sich so ein Prinzip durchsetzt. Bei uns herrscht weder von den Finanztransaktionen her diese Infrastruktur, die Amis sind halt völlig auf Kreditkarten geeicht. Bei uns, weißt du, da hast du zwei Firmen, mit denen du redest, nämlich Mastercard und Visa und dann ist Feierabend. Und in Deutschland redest du mit der Sparkasse Wanne-Eickel über den ihr EC-Kartenprinzip, weil die Sparkassen nämlich alle selbstständig sind, die Volksbanken übrigens genauso. Das heißt, du musst mit viel mehr Leuten reden, um das auf das EC-Prinzip, was halt nun mal in Deutschland gebräuchlich ist, zu übertragen. Dann musst du Oma Kawubke davon überzeugen, dass sie ein 1000-Euro-Telefon braucht und wie das funktioniert an der Kasse. Und dann sagt sie, ich habe genau gesehen, wie mein Neffe mir das eingestellt hat. Der hat das hier also, Moment, wie war meine PIN? Wie geht das nochmal?
Und dann hat er mit dem Daumen drauf gedrückt.
Dann habe ich mit dem Daumen drauf gedrückt.
Ist sein Daumen gar nicht
da. Das Problem ist, da habe ich mir vorhin beim Karottenschneiden den Finger geschnitten. Wie geht das jetzt? Und dann erwartest du, dass in 1,5 Sekunden die Bezahlung per NFC. Echt? Du glaubst an das Gute im Menschen.
Um das Thema NFC abzuschließen.
Vielleicht nicht in einem Jahr, ja, aber vielleicht in 3 Jahren.
Okay, ich wollte jetzt gerade sagen, Jerome, du hast jetzt die Chance, gegen Max und mich auf nächstes Jahr zu wetten. Wir haben hiermit auch das Ganze quasi, wer braucht schon einen Notar? Wir haben es aufgenommen, das kommt ins Internet mit Datum. So, nenn uns
eine Ich halte hier gerade eine aktuelle Tageszeitung, halte ich gerade in hoch, dass wir sehen, dass heute der 10. September 2014 ist.
Nee, also ich meine, wie willst du es denn festmachen? Es kommt ja auf die Firmen an, die da mitmachen oder nicht. Ja, in Amerika sind das schon einige Firmen, die da mitmachen. Große Firmen, McDonald's, Disney macht mit, Apple macht übrigens auch mit. Mal gucken. Also es kommt ja auch darauf an, wann es in Deutschland erst eingeführt wird. Weil im Moment wird das in Deutschland überhaupt nicht eingeführt. Das ist bei uns noch überhaupt kein Thema. Wir kriegen zwar ein Handy mit NFC, aber wir können es nicht benutzen. Ja, da sind wir wieder beim Thema vorhin. Ne? Aber ich glaube trotzdem, dass das eine gute Chance hat, sich durchzusetzen als neue Zahlungsmöglichkeit. Es werden nicht alle benutzen. Klar, Oma Kawubke, die hat ihren Geldbeutel dabei und zahlt bar. Ja, und Onkel Brunel, der zahlt dann halt mit seinem iPhone
soll ich dir über mal, seine Kreditkarte. Soll ich dir mal einen realistischen, funktionierenden NFC-Einsatzzweck nennen, der jetzt schon funktionieren kann? Und selbst der tut es nicht immer bei allen Telefonen.
Da gibt's ganz, ganz viele.
Du kannst zum Beispiel dir einen kleinen NFC-Chip in dein Auto, in deine Freisprecheinrichtung machen oder irgendwo anders hin. Und sobald du das Handy in die Nähe legst, schaltet der halt auf ein bestimmtes Profil, ganz von alleine. Zum Beispiel im Büro auf, ich bin jetzt ein bisschen leiser, ich klingel nur noch in Notfällen oder wenn die Ehefrau anruft. Im Auto, ich mach's Navi an und meinetwegen die Liedersammlung fürs Auto. So, das funktioniert.
Funktioniert nur, wenn das Gerät auch Profile unterstützt, so wie ein altes Nokia. Und Apple hat ja
keine Profile. Oh ja, richtig. Stimmt, das hatte ich vergessen. iOS hat ja keine Profile. Mein Android hat Profile und NFC. Oh, Entschuldigung, da habe ich euch jetzt, das auf die falsche Fährte. Verzeihung.
Nein, um ehrlich zu sein, ich habe die Profile habe ich jetzt tatsächlich noch nie vermisst. Also das ist, es war am Anfang der Lacher, wie das hat keine Profile, aber mittlerweile habe ich mich in
Klingeltöne habt ihr auch nicht
angepasst. Ja, doch, ich bastel sie mir sogar meistens selbst, weil ich das schicker finde als das Xylophon, das jeder zweite Apple-Nutzer hat.
Nee, also das ist wirklich sowas, wo ich sage, okay, es gibt alternative Szenarien. Wirklich beim Bezahlen, es muss dann nur mal der Chaos Computer Club rausfinden, wie man das schafft, mit einem speziell präparierten NFC-Chip in der Tasche an genügend iPhones vorbeizulaufen und die Leute dementsprechend um Beträge zu erleichtern, die sie erst später bemerken. Und dann denkst du, hey, der Typ, der mir neulich auf die Pelle gerückt ist, du musst ja doch relativ nah ran bei NFC. Also ich weiß nicht.
Zum Glück fahre ich nie mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil da bist du natürlich immer im Arsch. Da kommt dir jeder so nah drauf. So, vorbei.
Gut, Datenschutz ist auch nochmal so ein Thema. Das Fass will ich jetzt eigentlich nicht aufmachen, weil du kannst auch zum Beispiel messen, wenn du in das Geschäft reinkommst, da kannst du ja auch Empfänger aufstellen. Die sehen dann, okay, da ist wieder jemand. Ich gucke aber auf die Uhr und die Zeit ist schon relativ weit fortgeschritten. Apropos Uhr.
Das war so elegant.
Das war beste elegant. Moderatorenschule, ne?
Ja, das
ist. Und ich Idiot bin da reingegrätscht. Tut mir leid. Bitte
das nochmal Nein, wiederholen. Jetzt ist schon zu spät. Also Apple Watch, nicht iWatch, sondern Apple Watch heißt das Gerät, das vorgestellt worden ist. Und bevor das vorgestellt worden ist, habe ich überlegt, was erwarte ich denn von Apple, wenn sie eine Uhr herausbringen? Und mir ist nichts eingefallen. Also ich habe überlegt, was für eine Killer-Applikation müsste diese Uhr haben, damit ich mir so ein Ding kaufe. Mir ist nichts eingefallen und ich dachte mir, naja, Apple macht da jetzt schon so lang an dieser Uhr rum, da wird doch sicher irgendwas kommen, was eine Killer-Applikation ist. Irgendwas, wo ich denke, genau aus diesem Grund brauche ich diese Uhr. So, und dann wurde diese Uhr vorgestellt und ich habe mir gedacht, ja, es ist eine hübsche Uhr. Das ist wiederum Geschmackssache, aber mir gefällt sie. Aber warum soll ich jetzt 349 Euro dafür ausgeben? Für was? Also was bringt mir die Uhr? Sie kann telefonieren. Dann frage ich mich, das muss ich erst klären, wie macht man das? Also man redet dann also mit der Uhr, man spricht in die Uhr hinein. Wie antwortet die Uhr? ist da ein Lautsprecher dann drin und hört dann die halbe Straßenbahn mit, was ich da mit jemandem bespreche? Wie funktioniert das? Oder muss ich da einen Kopfhörer einstöpseln? Wahrscheinlich eher nicht. Ich weiß es nicht, wie es funktioniert. Ja, brauche ich das? Muss ich das haben, dass also jede E-Mail anfängt, in meinem Handgelenk zu vibrieren?
Ich habe den Zweck für dich. Ich habe den Zweck für dich. Ein Leser der Süddeutschen oder Zeit, irgendwo war es ein Forum. Die haben es rausgefunden. Die Uhr ist deshalb nützlich, die Apple Watch, damit du nicht immer dein Handy rausziehen musst, um die Uhrzeit, auf die Uhrzeit zu gucken.
Aber ich habe eine Uhr. Ich habe schon eine Uhr. Anders als meine Schüler, das ist ja tatsächlich so, die jungen Leute haben ja gar keine Uhr mehr. Also
ja, ist denen ja Problem.
Meine Schüler haben keine
Uhr. Ich finde es schön, Uhren. Dass du mich jung nennst. Nein, die haben keine ganz Uhren. Ehrlich.
Die holen dann ihr Handy aus der Tasche, um die Uhrzeit zu gucken und kriegen dann von mir einen auf den Deckel, weil Telefone sind im Unterricht halt nicht erlaubt. Ich brauche die Apple Watch nicht.
Für mich tun sich da mehrere Fragen auf. Also erstmal, was ich jetzt persönlich von wegen Marketing-Riese und die Meister der Vermarktung und Werbung Apple angeht, das Ding Apple Watch zu nennen, ist in meinen Augen oder meiner Einschätzung nach nur ein Eingeständnis, dass man sich iWatch nicht gesichert hat oder nicht rechtzeitig sichern konnte für die weltweite Vermarktung. Weil alles heißt i irgendwas und jetzt kommen sie mit Apple Watch und genauso auch Apple Pay. Man hätte es ja auch iPay nennen können, um dieses das kleine i einfach vor dem eigentlichen
Produkt. Ich bezahle, das wäre geil gewesen. iPay, ich bezahle.
Oh. Noch besser.
Ganz großes Kino.
Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Aber das jetzt mal nur dazu. In meinen Augen ist das vom Marketing her ein bisschen blöd gelaufen. Was den Preis angeht, da hatte ich witzigerweise heute erst ein Gespräch mit einem Kollegen. Da habe ich gesagt, hör mal, 350 Steine für eine scheiß Uhr, geht's noch? Und dann hat er gemeint, er hat seine teuerste Uhr hat sogar 650 € gekostet. Jetzt kommt aber hinzu, das ist jetzt weder ein super Bonze, der mit dem Panamera vorfährt und dann seine 650 € Uhr präsentieren muss. Nee, er ist einfach ein extremer Uhrenfan und so wie sich andere irgendwie alle zwei Jahre ein 800 € iPad gönnen, hat er sich einfach mal nach drei Jahren Überlegung eine tolle Uhr für 650 € gegönnt. So, aber das nur am Rande. 350 € für eine Uhr ist in meinen Augen einfach völlig überteuert. Nicht nur an sich für die Uhr, sondern auch, wenn man sie mit anderen Smartwatches vergleicht. Und da gibt es ja einige.
Oh, schönere.
Die sind zum Teil deutlich günstiger. Also von, ich glaube, 150 für 200 €, also ein ganzes Stück drunter.
Und die sind auch schöner.
Was?
Nicht unbedingt.
Was das Design angeht,
da würde ich jetzt Einspruch erheben. Also sie ist teurer von Apple, aber das war klar. Apple ist immer teurer als die anderen. Ich finde sie aber durchaus schick. Also,
nee, ja,
also schick finde ich
das Design. Das Design gefällt mir auch, aber Design
die ist immer echt hässlich. Ich muss das jetzt mal so sagen.
Nein.
Doch, die ist wirklich hässlich. Soll ich dir sagen, was sexy ist? Hey, Entschuldigung, eckige Bildschirme kennen wir seit wie viel 100 Jahren? Eckige Bildschirme. Und das Einzige, was ihnen einfällt, ist, ey, Uhren, da gibt's doch auch eckige. Warum machen wir keine eckigen? Wie oft hast du Frauen mit eckigen Uhren gesehen? Das tragen fast nur so Stylo-Uhren-Typen. Und so eine eckige mit so einem eckigen Bildschirm drin und dann so ein paar runde Icons drin, das ist ganz schlechter Stil. Das Ding ist selten hässlich. Und das Analog-Display oder die Analog-Uhr, die sie da einblenden, die ist noch hässlicher. Wenn du sehen willst, wie eine richtig schöne Uhr aussieht, also eine Smartwatch, die man auch versucht hat, für Uhrenliebhaber zu gestalten. Und ich würde mich schon als einen solchen bezeichnen. Ich habe noch nicht so viel Geld, mir ständig welche zu kaufen. Aber das ist jetzt die neue LG. LG-Smartphones sacken total, kannst vergessen, in der Tonne, ist nicht meins. Aber die Uhr, die jetzt rausbringen, die sieht richtig sexy aus. Und sie hat, Applaus, ein rundes Display. Zeigt also, dass das technisch möglich ist und dass du sagst, huch, ein rundes Display, das habe ich noch nicht gesehen. Das sieht wirklich sexy aus. Das, was Apple da gestern präsentiert hat, ja, okay. Also wir haben es tatsächlich geschafft, dieses Elektronik-Ding in so eine Art Uhr zu machen, was also Samsung ja schon ewig vormacht. Gibt's ja von anderen schon, aber sexy ist es nicht. Echt nicht. Das erste Mal, dass Apple ein Gerät vorstellt, das nicht sexy ist. Und das wird nicht dadurch bedingt.
Aber ein NFC-Chip hat.
Die du Uhr? Die Uhr auch?
Uhr bezahlen,
oh, ja. Ich bin fasziniert.
Du kannst mit deiner Uhr bezahlen.
Also auch wenn das Ding erst im Anfang 2015 dann offiziell erhältlich sein soll, diese lustige Apple Watch, zwei Dinge, sind mir aufgefallen, also entweder habe ich es dank des tollen Livestreams nicht mitkriegen können oder aber sie haben es schlichtweg nicht gesagt. Die eine große Frage für mich ist, läuft das Ding auch ohne iPhone?
Nein, also, funktioniert ohne iPhone nicht. Du musst sogar ein 5er iPhone das heißt, haben, das 4S funktioniert damit nicht.
Das heißt, der Nutzen für, also ich zähle mich da jetzt absichtlich nicht dazu, aber für Sportler, für Jogger ist der Nutzen dieser Uhr mit Blutdrucküberwachung etc. pp. Ist eigentlich voll für den Arsch, um es mal wirklich auch so zu sagen, weil sie müssen das iPhone trotzdem immer mitnehmen, wenn sie rennen gehen. So, zweiter Punkt, was für mich immer noch das große Fragezeichen war.
Geh mal ein bisschen weiter weg.
Oh, ich könnte mich so
aufregen. Kauf dir mal einen Popschutz.
Brauche ich nicht. Was mich auch sehr interessieren würde, die Akkulaufzeit. Da sind wir nämlich wieder analog zum Handy. Wie lange hält
dazu haben sie nichts gesagt, aber würde sie länger als einen Tag laufen, dann hätten sie es gesagt.
Aus gutem Grund.
Insofern gehe ich davon aus, die hält einen Tag und nachts klemmst du dann halt da wieder dein Kabel
dran. Und jetzt wird's richtig lächerlich. Okay,
dann frage ich mich nochmal, wo ist der Nutzen?
Keiner. Vor allem, du klemmst das Ding natürlich nachts an den Strom. Ich brauche aber auch nachts eine Uhr. Wenn ich nachts wach werde, möchte ich gern sehen, entweder auf meinem iPhone 1 oder eben auf meiner Uhr, wie spät ist es?
Ja. Auf deinem das iPhone 1 nicht, es gibt keine Apps dafür. Und auf deiner Uhr auch nicht. Die hängt gerade am Akku, an der
Strom. Eben. Die hängt dann eben am Akku, am Strom. Und
weißt du, ich habe zum Beispiel bei Uhren so dieses Ding, ich will eine Uhr haben. Ich mag das unglaublich, ich mag schöne Uhren. Ja, ich mag es auch einfach, nenn mich ein Relikt, aber aufs Handgelenk zu schauen und plötzlich festzustellen, wie spät es ist. Du kriegst ein Gefühl für die Zeit und das mag ich einfach. Aber siehst du das auch? Ich sehe schon, auch schon allein vom Stil, weißt du, das ist so was Zeitloses, was Klassisches, so was Übersichtliches. Okay, wir sind alte Männer. Aber von daher, ich mag Uhren, das sind jetzt beide, die ich jetzt gerade hier habe, die sind sowohl Solar- als auch Funkuhren. Das heißt, ich muss mich nicht ums Batteriewechseln und ums richtige Uhrzeitstellen kümmern. Das machen die von alleine. Also wenn ich was nicht leiden kann, ist das so ein Tamagotchi, was ständig um Aufmerksamkeit bettelt an meinem Handgelenk. Also das Letzte, was für mich in Frage käme, wäre eine Smartwatch, die jeden Abend geladen werden will, die Updates braucht. Es ist eine scheiß Uhr, bitte. Wenn ich noch so ein Ding haben will, mich nervt es ja schon, dass ich neben meinem Fernseher, der Updates will, mein Apple TV, was Updates will, mein iPad möchte Updates, mein Telefon möchte Updates, mein Blu-ray-Player möchte Updates. Die Kaffeemaschine hat zum Glück noch nicht danach gefragt. Wenn ich jetzt noch eine Uhr habe, die Updates möchte, ich werde irre. Echt, ich laufe Amok. Das kann einfach nicht sein.
Vor allem, irgendjemand spricht dann, kannst du mir sagen, wie viel Uhr es ist? Ich muss unbedingt meinen Flug noch erreichen. Und du so, ich mache gerade ein Update.
Gestern gibt es ein The Oatmeal. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein grandioser Comiczeichner eigentlich. Matthew Inman heißt er, glaube ich. Der hat an der Seite The Oatmeal. Müsst ihr mal danach googeln. Und der hat den super Gag getwittert. Der hat schlichtweg einfach das Display von der Smartwatch, von der Apple Watch gezeigt. Mit so einem kleinen drehenden Beachball, den jeder Apple Besitzer kennen wird. Und das ist genau das, wo ich denke, ja, ich möchte nur kurz die Uhrzeit. Oh, Moment, der Beachball des Grauens. Der sich drehende Beachball des Grauens. Und ich wollte nur die Uhrzeit wissen. Ich hole mal mein iPhone raus. Ah, ist ein 1er iPhone, krieg keine App dafür. Das ist genau dieser Technik-Update-Kreislauf-Wahnsinn, wo ich dann irgendwann denke, Moment mal, an dieser Sache am Handgelenk, da ging es nur drum, pünktlich zu sein und die Uhrzeit zu wissen. Und was machen die draus? Eine Philosophie, Wissenschaften, Einkommens- Ding. Ey, nee.
Nein, ich weiß ganz genau, was sie haben wollen. Sie wollen
den
Apple-User genau. entspannt. Nein, sie wollen, dass die Apple-User entspannter sind, weil sie einfach zeitlos
leben. Richtig, werden. Weil entweder ist die Scheißkiste alle oder sie macht gerade Updates oder sie ist abgestürzt. Eine Uhr, die abstürzt. Weißt du, ich frage mich langsam, was lassen wir uns noch bieten? Wasserkocher, die abstürzen? Kühlschränke, die abstürzen? Ich finde, man muss nicht jeden Trend mitgehen. Vielleicht lasse ich mich belehren und irgendwann habe ich so eine tolle Agentenuhr oder so ein Knight Rider-Ding. Aber Fakt ist, im Moment habe ich das Bedürfnis nicht in meinem Leben. Ich sehe nicht, welches meiner Probleme, die ich gerade habe, diese Uhr lösen könnte.
Das ist genau der Punkt. Ich
warte
auf die Killer-Applikation fehlt mir. Beim iPhone, als es neu war, 2007, da war die Killer-Applikation die Software, die da drauf war und das Touch-Gedöns. So, was ist aber die Killer-Applikation bei der Uhr? Also das, was diese Uhr hat, gibt es alles schon. Es ist alles schon da. Es ist nichts Neues.
Ja, wobei man sagen muss, Apple hat in der Tat nie etwas komplett Neues erfunden.
Richtig.
Es gab schon immer die Geräte, die sie gebracht haben, aber sie haben sie in geil gebracht.
Richtig. Was ist
das ist nicht ganz richtig.
Ja, aber meistens haben sie es hingekriegt.
Nein,
iPad war auch keine Erfindung
PDA.
Von
ja, aber PDAs, den ersten PDA, also diesen Personal Digital Assistant, das war ein Apple, der
Newton. Der war einfach voll,
Nein, den kennt nur keine Sau, weil
das aber ich garantiere dir, in irgendeinem Fraunhofer-Ding hatten sie vorher auch schon so ein Ding gebaut, haben aber gesagt, ey Leute, das ist viel zu teuer und das kauft keiner und so. Apple hat es wirklich geschafft, mit ihrer Interpretation dieser Geräte einen Markt zu schaffen, uns auch noch durchzudrücken. Ich sehe nur mittlerweile einfach den Zenit gekommen. Sie machen mittlerweile Geräte, die MeToo-Produkte sind. Das heißt, oh, die anderen machen große Smartphones, komm, lass uns auch große Smartphones machen. Oh, die anderen haben Smartwatches. Ja, komm, jetzt haben wir so lange drüber geredet, in der Presse Gerüchte gelesen. Jetzt machen wir auch eine Smartwatch. Was soll's? Wir nennen es Apple Watch. Wir haben keine Rechte an iWatch. Und das ist genau das Ding, wo ich mittlerweile sage, wir kriegen Produkte präsentiert von dem ehemaligen Innovationsführer, der einfach nicht mehr innovativ ist. Jedenfalls nicht, was dieses komplette Schocken von, was haben die da? Ein kleiner Klotz und ich kann drauf rumwischen und es ist ein Bildschirm. Ich kann auf meinem Fernseher wischen und es ist ein Telefon. Das ist weg. Das gibt's einfach nicht mehr. Ja, du kannst das Rad nicht jedes Jahr neu erfinden. Das ist mir auch klar. Ich will da nicht unfair sein zu Apple. Und ja, Steve Jobs wird höchstwahrscheinlich auch nächstes Pfingsten nicht wieder auferstehen und den Heiland geben und den Konzern aus dieser Krise führen. Ich sehe nur langsam, die waren schon mal da. Und es ist erst wieder aufwärts gegangen, als Steve Jobs zurückkam. Das geht jetzt nicht mehr. Und die müssen sich irgendwas einfallen lassen, um dieses Geschäftsmodell zu retten. Die Apple Watch wird es nicht sein.
Es gibt noch einen, der retten könnte. The Wars.
Das fände ich toll.
Auch der Steve Wozniak war ja eigentlich das Hirn von Apple in der Anfangszeit. Und Steve Jobs war ja schon immer, in Anführungsstrichen, nur der Vermarkter. Er hat mit Sicherheit technisch deutlich mehr drauf als wir drei zusammen. Hatte, muss man ja leider sagen. Aber trotzdem, das eigentliche Hirn, der Innovator letztendlich, war The
Wars. Wenn der käme, das wäre schön.
Das wäre auch marketingtechnisch nochmal
ein. Ach komm, man wird doch träumen dürfen.
So nach dem Motto, wir haben jetzt The Wars. Aber egal. Da die Zeit ja auch trotz fehlender Apple Watch voranschreitet, würde ich noch kurz zwei Dinge zu der Keynote sagen, was mich auch etwas genervt hat. Und zwar habe ich mir mehr erwartet, nicht von den vorgestellten Produkten, sondern ich habe damit gerechnet, dass etwas zu iOS 8 und OS X gesagt wird, was ja jetzt auch demnächst kommt. Was ist mit iPads, irgendwelchen Computern, also der Mac Mini wurde nicht abgedatet seit längerer Zeit. Es sollte auch bei den mobilen, bei den Laptops noch irgendwie was Neues geben. Apple TV 4 ist schon lange irgendwie im Gespräch. Gibt es denn im Oktober ein neues Event?
Also ich vermute mal ja. Oktober, November, wann wurden immer die iPads vorgestellt? Also das Betriebssystem iOS 8, das haben sie ja schon vorgestellt bei der WWDC. Und zwar sehr ausführlich. Deswegen hat es mich nicht gewundert, dass da jetzt nichts mehr dazu kam, außer den Veröffentlichungstermin. Und die Golden Master ist ja, glaube ich, auch noch an dem Tag rausgekommen. Ich denke, für iPads und Mac Minis und so wird es nochmal eine extra Veranstaltung geben. Denke ich mal. Also ich weiß es auch nicht. Wäre allerdings auch Zeit. Nö, ich hab gehofft, so ganz still und heimlich Apple TV, dass da was kommt, aber da wieder nix. Wird vielleicht auch nie was, mal gucken. Nö, also enttäuscht war ich nicht, aber wie gesagt, es kam nichts, wo ich gesagt habe, boah, Apple, toll. Ja, es war eine Evolution, aber keine Revolution.
Also das Einzige, was ich tatsächlich als überraschend und positiv bewertet habe, war, Steve Jobs war der Letzte, der mit dem Spruch, but there's one more
thing. Ja, das fand ich nett.
So, und das haben sie sich vermutlich einfach in Gedenken an Steve Jobs jetzt bisher immer verkniffen. Ja. Und jetzt haben sie ein neues Apple-Produkt, also für Apple neu, nicht für die Welt, da gibt es ja die Watches schon. Als sie dann mit der Apple Watch ums Eck kam, meinte Tim Cook dann auch, but there's one more thing. Das fand ich schon geil, weil das so ein bisschen so nostalgisch irgendwie
Steve haben sie Jobs gejohlt? So, haben sie gejohlt im Publikum?
Die Frage könnte ich dir mit Sicherheit beantworten, wenn der Stream nicht ständig hängen geblieben ist.
Ich muss ja sagen, ich fand das.
Ja, sie haben gejohlt.
Ich muss ja sagen, ich finde das ein bisschen platt. Also, auch wenn das natürlich eine schöne Reminiszenz an Steve ist, aber ich finde es ein bisschen platt, ihn einfach nur zu zitieren. Ich fand, James Bond hat das eleganter gelöst. Als George Lazenby das erste Mal oder auch das einzige Mal James Bond gespielt hat und es gibt diese Anfangsszene am Strand, gibt es eine junge Dame, die ihm den Aston Martin klaut und davonfährt. Und er steht am Strand, schaut ihr hinterher und du siehst das erste Mal sein Gesicht wirklich in Großaufnahme. Und dann sagt er, das wäre dem anderen nie passiert. Und du weißt, er spielt auf John Connery an vorher. Und das ist das Ganze so ein bisschen selbstironisch aufgegriffen, dieses, das wäre dem anderen nie passiert. Das war toll, das war toll. Das war klasse. Das ist besser, als einfach nur zu sagen, mein Name ist Bond, James Bond. Ach übrigens, ich bin George Lazenby, australisches Fotomodell und ich bin jetzt der Neue. Das wäre plump gekommen. Ja, one more thing, okay.
Ja, aber ich fand's auch nett, dass er es gemacht hat und das kam auch gut beim Publikum an und das war so ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Insofern fand ich es okay. Gut. Ich denke,
er hätte aufs Handgelenk schauen können und sagen müssen, Kinder, ist das schon spät. Und dann, huch, was habe ich denn hier? Das wäre
Apropos schon spät. Ich würde sagen, wir haben jetzt ziemlich genau anderthalb Stunden über die Keynote gesprochen. Ganz am Schluss vielleicht noch ein Hinweis. Ich habe das in der letzten Folge eingeführt, nämlich Kapitelmarken für unseren Podcast. Kapitelmarken heißt, wenn ihr ein entsprechendes Gerät habt und eine entsprechende App drauf, dann könnt ihr Kapitel überspringen. Also wenn ihr sagt, was weiß ich, das Thema interessiert mich nicht, dann müsst ihr nur einmal drücken, seid ihr im nächsten Thema. Habe ich letzte Woche, beziehungsweise in der letzten Folge eingeführt, um das mal zu testen, ob das auch wirklich funktioniert. Habe es nicht angekündigt. Das hat wunderbar funktioniert. Ab jetzt gibt's immer Kapitelmarken, auch in dieser Folge. Das nur so als kleinen Hinweis. Auch wir sind innovativ und entwickeln
immer dieser neumodische Scheiß. Nein, ich
bin... Ja gut, andere Podcasts machen das seit Jahren.
Ich bin für Kapitelmarken. Kapitelmarken sind toll. Kapitelmarken rulen.
Also ich habe noch eine Hoffnung und zwar auch vor allem im Hinblick auf unsere Podcasts, dass die Apple Watch einen ordentlichen Lautsprecher kriegt, damit ich vom Handgelenk aus die komplette U-Bahn
bin schnell kann. Über die Uhr. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das muss man haben. Nee, ich kaufe sie mir nicht.
Ich auch nicht. Also um Knight Rider zu spielen, bin ich einfach 40 Jahre zu spät. Nee, wann war Knight Rider vor 30
Jahren? Kauft ihr euch das iPhone 6?
Ich habe noch ein Jahr Vertrag, deswegen fällt das für mich sowieso jetzt erstmal aus. Ich bin so ein klassischer Zwei-Jahres-Vertrags.
Ich kaufe immer das S. Gut, alles klar. Das war's. Ich bedanke mich bei Bogi, Ralf Bogi Bogesch und ich bedanke mich bei Markus Henke, dem Max, dass ihr heute die Zeit gefunden habt, ein bisschen mit mir über Apple-Produkte zu plaudern. Euch noch einen schönen Abend. Das war's von uns. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.